Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Moin moin und herzlich willkommen zu Episode 398 von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin Chris und bei mir sind Theresa.
Hallo.
André.
Moin moin.
Und Laura.
Hallo.
Ihr klingt alle so erschöpft. Ihr klingt alle so, als hätten wir gerade schon einen Podcast zusammen aufgenommen, aber
woran liegt das?
Wer weiß. Nein, wir sind zurück, um den dritten Teil der Conjuring-Reihe zu besprechen. The Conjuring, The Devil Made Me Do It aus dem Jahre 2021. Und heute machen wir das auch mal komplett ohne Vorrede. Kein weiteres Gedöns um irgendwelche Saturday Night Frights oder sonstiges. Wir steigen direkt mit dem Film ein, würde ich sagen. Und auch hier ist es so, André, dass ich den Film einmal gesehen habe. Das ist ja ein Film aus der Corona-Hochzeit. Ich habe nochmal nachrecherchiert, also angeblich lief der bei uns im Kino. Ich glaube, da waren die Kinos dann auch mal kurzzeitig wieder auf. Das war, glaube ich, dieses Zeitfenster zwischen erstem Lockdown und zweitem Lockdown, wo kurzzeitig man irgendwie mit Maske und so ins Kino konnte, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber ich habe den nicht im Kino gesehen, sondern der kam ja dann auch wirklich sehr, sehr schnell fürs Heimkino raus und ich habe den, glaube ich, direkt dann da gesehen, wenn ich mich nicht ganz irre. Wie war es bei dir? Ist aber auch so eine Zeit, die ist irgendwie völlig verblasst, finde ich.
Ja, total. Also ich habe den gesehen, auch im Kino. War nicht so mega angetan beim ersten Mal auf jeden Fall. Und habe den jetzt auch seitdem nicht mehr gesehen. Also es war jetzt der erste Rewatch seit der Kinovorführung. Und war aber trotzdem jetzt gerade auch den ersten beiden, die mir jetzt ja wieder doch sehr, sehr gut gefallen haben, war ich mal gespannt, ob der dritte mich vielleicht damals auf dem falschen Fuß erwischt hat, ob ich was anderes erwartet habe, ob er jetzt sich was gewandelt hat, ob ich andere Erwartungshaltungen hatte. Deswegen war ich schon auf den Rewatch mal gespannt und wie er mir gefällt, weil theoretisch rein den Fall, diesen echten Fall dahinter hier, den finde ich sehr, sehr spannend, der dahinter steht. Und ich wusste halt noch meine Kritikpunkte von damals, was mir vor allem gefehlt hat. Und deswegen sage ich ja, wollte jetzt mal mit nochmal ohne Erwartungen so richtig rangehen, gucken, aber wenn ich mich einfach mal davon löse, für diesen echten Fall und so weiter, was ich ein bisschen erwartet hatte von dem Film, aber dann besser funktioniert.
Theresa, bei dir gehe ich davon aus, war es jetzt logischerweise gemäß der bisherigen Besprechung dein Debüt mit dem Film, ne?
Ja, genau. Ich weiß noch, dass ich schon auch mitbekommen habe, dass der im Kino war, aber dann gehört habe, dass den doch alle eher so mittelmäßig fanden und weiß ja eh, da haben wir auch schon drüber gesprochen, nicht so mein bevorzugtes Horror-Subgenre ist, dachte ich mir, okay, da spare ich mir mein Geld.
Wie sieht's bei dir aus, Laura?
Ich habe ihn auf jeden Fall im Kino gesehen und ich war ja von Teil 2 schon nicht so angetan wie die meisten, bin dann aber trotzdem ins Kino gegangen, weil ich halt Vera Farmiga und Patrick Wilson so gerne sehe und muss aber auch echt sagen, dass ich mich an sehr wenig von dem Film jetzt vor dem Rewatch erinnern konnte. Ist vielleicht ja auch schon eine Aussage. Genau, deswegen war es jetzt quasi auch noch mal so ein bisschen Neuland für mich, obwohl ich ihn schon mal gesehen habe.
Ja, ich konnte mich auch echt Also als ich den Film jetzt auch gestern noch mal gesehen habe, dachte ich auch so, bin ich irgendwie eingeschlafen nach 10 Minuten damals beim ersten Mal, weil ich mich wirklich, aber das sprach jetzt gar nicht mal, weil ich hatte den als super langweilig in Erinnerung, aber das ist ja schon mal, also zumindest aus meiner Sicht vorweggenommen, der ist ja eigentlich recht actionreich. Da passiert ja viel, viele Settings, wir fahren dauernd irgendwo hin und her und so weiter. Und in meiner Erinnerung spielte der eigentlich auch nur wieder in dem Haus und die Robins waren irgendwie nur 10 Minuten zu sehen. Das war meine Erinnerung daran, die ja überhaupt gar nicht stimmt. Nee. Von daher bin ich gespannt, was wir da gleich uns ja an Meinungen an den Kopf werfen. Kurz die Fakten zum Film. Wir sind hier jetzt eigentlich im Prinzip nicht mehr im Haunted House Genre. Es ist eigentlich, wenn man so will, fast schon ein True Crime Thriller, wenn man so will. Er ist eher Krimi-artig aufgebaut, wie so ein Thriller halt, wie so ein Krimi. Und weniger dieses klassische Grusel-Spuk-Haunted-House-Ding, was wir aus den beiden vorherigen Filmen kennen. Der Film hat auf Letterboxd eine 2,8 von 5, auf der IMDb eine 6,3 von 10, kam am 4.6.2021 in die US-Kinos und am 1.7.2021 in die deutschen Kinos. Aber wie gesagt, glaube ich, irgendwie auch, ich weiß nicht genau, ich kann mich echt nicht mehr drin erinnern damals. Hat auf jeden Fall 39 Millionen gekostet, hat 206 Millionen eingespielt. Wenn ihr den Film sehen wollt, gibt es auf Blu-ray, DVD, UHD, Leihe, Kauf, digital, wie ihr wollt. Läuft 111 Minuten, gibt nur die Kinofassung, die ist in Deutschland freigegeben ab 16 Jahren, in den USA wieder mit einem R-Rating versehen. Content Note ist mir, Theresa, aufgefallen, nur dass es zwischenzeitlich mal um Suizid geht. Das vielleicht als Content Note. Ansonsten würde ich sagen, auch wieder wie gehabt, auch in Sachen Gewalt und ich finde ein bisschen grafischer als die vorherigen zwei Teile, auch theoretisch, darüber werden wir auch noch wieder ausführlich diskutieren nachher, theoretisch ja auch nicht übernatürliche Sachen passieren und es stirbt auch jemand im Film, ne, und so weiter. Und ich glaube, da sind auch einfach ein paar Bilder drin, die ja mehr mit einem, wie drückt man es aus? Wie würdest du es beschreiben, Theresa? Würdest du mir überhaupt recht geben?
Finde ich schwer. Also, man könnte vielleicht auch als Content Note, dass dieser Exorzismus an dem Jungen vielleicht irgendwie einzuschaffen machen könnte, ob da schon Gewalt an Kindern ist. Eventuell ja. Durch Dämonen.
Ja.
Ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich irgendwie einige Dinge wieder vergessen habe, obwohl ich den, glaube ich, vorgestern geschaut habe. Das kann eigentlich gar nicht sein. Ich versuche mich gerade so an Szenen mit viel Gewalt zu erinnern und es fällt mir schwer. Vielleicht gibt es sie nicht oder das verschwimmt doch, jetzt schon wieder alles.
Es gibt doch quasi eine reale Tötung von einem Menschen.
Ja.
Ja.
Durch einen anderen
Menschen. Aber so.
Gut, die ist aber nicht zu sehen, ne?
Genau, ich wollte gerade sagen, das ist nicht so wirklich zu sehen, oder nicht? Aber ja, es ist schon mehr als in den anderen Teilen, alleine, dass dieses Element drin ist, ne?
Es ist halt schon weird, darüber zu reden, wenn man, also ich würde so formulieren, es gibt hier mehr echte Gewalt als in den Vorgängern sozusagen, die sich in der Realität abspielen, was natürlich wieder meine atheistische Sichtweise schon suggeriert, ne, dass ich denke, dass das andere Hokuspokus ist. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, dass es eher reale Gewalt hier drin im Film auch eine Rolle spielt, was ja in den Vorgängern, wie gesagt, nicht der Fall war. Das war ja alles übernatürlich sozusagen. Ich finde ihn auch ein bisschen düsterer tatsächlich von der Inszenierung her, aber können wir auch doch drüber diskutieren. Aber Content-mäßig, ich glaube, genau, Gewalt an Kinder, das ist eine gute Ergänzung. Und Suizid, ich glaube, damit passt es auch. Jetzt, André, ist es so, dass wir hier mit Michael Shores einen neuen Regisseur am Start haben, der zuvor das Spin-off The Curse of La Llorona inszeniert hat, der später The Nun 2 und jetzt ja auch aktuell mit The Conjuring 4 im Kino ist. James Wan ist da ausgestiegen. Er ist natürlich immer noch Produzent und so weiter, Executive Producer, aber auf dem Regiestuhl jemand Neues. Ist das jetzt mal, ohne uns den Film anzugucken, wäre das, stell dir mal vor, erinnere dich zurück, es wird bekannt gegeben, es kommt Conjuring 3, aber ohne James Wan. Was, kannst du dich erinnern, was es damals mit dir gemacht hat und welche Meinung du dazu hattest, bevor du den Film gesehen hast? Hat das Befürchtung bei dir hervorgerufen?
Ja, durchaus, weil halt ja da schon, es gab ja schon dann Annabelle-Filme, ne, also das Conjuverse war ja schon erweitert im Gange und auch da hat sich ja schon gezeigt, wenn man eben dann nicht Warren und andere renommierte Filmemacher ranlässt, dann kann das Ganze ganz schnell Schund werden. Annabelle 2 wurde zum Beispiel auch dann gerettet von Sandberg damals, in der erste in der Kulturkatastrophe war. Also deswegen, klar, dass Warren dann selber im dritten nicht mehr Regie führt, war schon so, oh, okay. Und naja, Curse of La Llorona hat davor halt schon gezeigt, 2019, dass Befürchtungen auch dann eintreten können. Muss man ganz vorsichtig sagen, weil der war ja auch ziemlicher Crap. Von daher ja, auf jeden Fall. Also die Befürchtungen, dass mit dem Regiewechsel da Qualitäten verloren gehen, die waren damals auf jeden Fall vorhanden, ja.
Ich habe den habe ich tatsächlich bis heute nie gesehen. Ich weiß nicht, ob wir schon in der ersten Episode drüber gesprochen haben, aber ich habe von den Spin-offs, Annabelle habe ich alle drei gesehen, La Llorona habe ich nicht gesehen, The Nun habe ich gesehen, The Nun 2 habe ich nicht gesehen. Gab es noch einen?
Nee, das war's. Ja, ich hatte halt Llorona damals, da war ich erst sogar ganz gespannt drauf, weil wir hatten diese Legende, um die es da geht, die hatten wir mal bei Ende mit Schrecken. Und deswegen war ich so, ach guck mal, quasi jetzt ein hochwertiger Film zu. Naja, schade.
Wer dazu einen hochwertigen Film sehen möchte, es gibt einen, der auch, ich kann das sehr schwer nur aussprechen, eben nach dieser Frau benannt ist, aus dem Jahr 2019 auch. Aber der ist deutlich unbekannter, der ist aus Guatemala und das ist ein Kracher.
Den habe ich schon ewig auf der Watchlist, aber nie gesehen, ja.
Genau,
ja.
Das war wieder eines der Filmjahre, wo zwei Filme zu einem Thema rausgekommen sind. Ich kann mich erinnern, und der eine war gut, das ist dieser hier.
Genau, den hat aber auch in meiner Timeline fast niemand gesehen, aber der hat mir schon echt richtig gut gefallen. Also wer dazu einen guten Film sehen möchte, nimmt den anderen aus 2019.
Den werde ich mir, glaube ich, mal angucken.
Gibt's bei Tubi und bei Shudder.
Cool.
Und glaube ich auch bei... Nee, nicht. Bei uns nicht. Ja, jedenfalls Michael Shores hat hier die Regie übernommen im Cast. Ansonsten, eigentlich im Prinzip keine Veränderung im Stammcast. Patrick Wilson ist dabei, Vera Farmiga ist dabei. Wieder viele eher unbekanntere Schauspieler, die man nicht so oft sieht. John Noble kann man auf jeden Fall noch hervorheben. Das ist ja ein alter Schauspielveteran. Und die Eugene Von Durant sicherlich auch. Auf den wahren Kriminalfall gehen wir ganz am Ende nochmal ein. Wir schauen uns natürlich erstmal an, wie der Film das gestaltet hat. Und ich würde dich bitten, Laura, da mal den Einstieg zu machen.
Der Film spielt im Jahr 1981 und beginnt mit einem dramatischen Exorzismus im Haus der Familie Glätzel. Der 8-jährige David Glätzel zeigt deutliche Anzeichen einer dämonischen Besessenheit. Während Ed Warren, Lorraine Warren und Pater Gordon versuchen, den Dämon auszutreiben, bietet sich Arnie Cheyenne Johnson, der Freund von Davids Schwester Debbie Glätzel, im Moment höchster Not als Opfer an. Ganz schön viele Namen hier. Der Dämon
Glätzel.
Glätzel, ja. Der Dämon verlässt David und ergreift Besitz von Arnie, was Ed beobachtet, allerdings kurz darauf einen Herzinfarkt erleidet.
Ja, vielen Dank. Ich fand das Opening, ich weiß, da sind wir, ich ahne jetzt schon wieder, dass ihr gleich mit Widerworten um euch wedeln werdet, aber ich sage, mir hat das Opening gefallen, trotz dieser reißerischen Elemente, die da natürlich mit drin stecken. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass hier so eine gewisse Finsternis, so eine angespannte Atmosphäre drin steckt. Also ich habe tatsächlich wirklich mal das Gefühl gehabt, hier dämonischen Terror förmlich zu fühlen durch den Film. Ich weiß, wie gesagt, das ist alles sehr stereotypisch, sehr klischeehaft irgendwie, aber irgendwie hat mich das irgendwie gepackt. Ich weiß auch nicht, was vielleicht auch so ein bisschen an dieser, also der Film ist schon sehr dunkel auch am Anfang, das hatte ich so auch nicht mehr in Erinnerung, aber irgendwie hat mir das gefallen, ich weiß es nicht. Ich fand das irgendwie beeindruckend.
Aber hattest du hier nicht das Problem, dass du zu wenig Zeit mit der Familie hattest, wie du das bei Teil 1 hattest?
Für den späteren Verlauf des Films trifft dieser Kritikpunkt zu. Am Anfang, weil wir jetzt wirklich direkt, also sofort in den Exorzismus reingeworfen werden, war ich erstmal durch die Art der Inszenierung gefesselt, sozusagen. Okay. Also wer da jetzt erstmal auf dem Tisch liegt, vielleicht natürlich, wenn da ein Kind liegt, bist du ja natürlich automatisch, ja, das klingt jetzt auch fies, bin ja nicht so der Kinderfreund, aber ist man, sag ich mal, automatisch irgendwie ein bisschen mehr mit reingezogen, ein bisschen invested irgendwie, weil das natürlich die Schwachen der Gesellschaft sind, Tiere und Kinder, ne, oder schwangere Frauen, wie auch immer. So, da ist man immer ein bisschen mehr invested. Aber durch diese rasante Inszenierung und da irgendwie Michael Shores auch so ein paar andere Stilmittel benutzt als James Wan, hat mich das komplett reingezogen. Aber später, Laura, hast du vollkommen recht, später hat es mich gestört. Mhm. So, die Frage war an André, genau. Wie hast du den Anfang wahrgenommen?
Ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der so steil reingeht direkt. Und es ist wirklich so, das fühlt sich wirklich an wie ein Ende von einem anderen Teil eigentlich.
Das ist eigentlich wie der Showdown, der ist turbulenter als die Showdowns der anderen beiden Teile.
Genau, als hätte man irgendwie einen Schnitt gesetzt und würde quasi wieder einsteigen, wie so einen direkten Übergang von einem Vorteil. Und ja, ich muss sagen, ja, der ist schon irgendwie auch, der ist gut gefilmt, der ist gut ausgeleuchtet, also gut ausgeleuchtet im Sinne von, ja, er ist dunkel, aber ich fand schon die Bilder ganz stimmig und so. Es hat schon eine gute Grundstimmung. Ich war aber gleich so wieder, ich habe mich gleich an schon eine Sache nämlich erinnert, warum ich damals auch schon beim ersten Mal gleich so ein bisschen verhalten war. Der ist sehr effekthascherisch und Shaws inszeniert nochmal deutlich anders als Warren und nutzt dafür aber auch so Elemente, wo einfach ein Warren in den ersten beiden Filmen zurückhaltender war, wie er Dinge zeigt. Es gibt dann zum Beispiel bei der Exorzismus-Szene eben, wo der Junge liegt auf dem Tisch, wird festgehalten und so weiter, so. Dann eskaliert es ja einmal, er stößt irgendwie alle zur Seite, einer fliegt irgendwie in den Schrank und so, einer wird weggestoßen. Und dann sind quasi alle weg vom Kind und dann hat es quasi ja auf seinen Bruder so abgesehen und der Junge liegt auf dem Tisch und dann gibt es diese Einstellung, das sieht aus dann irgendwie wie bei Megan oder ich muss da an Upgrade denken, da gibt es auch so eine Szene, wo jemand so aufsteht und der Junge steht wie so ein, ja, weiß ich nicht, wie so ein Martial-Arts-Film fast schon. steht ja quasi mit den Beinen zuerst so auf. Das sieht ganz weird aus.
Sieht aus wie Dalsim aus Street Fighter.
Ja, sowas halt. Das ist so eine Art von Inszenierung, sage ich ja. Das passt, sowas gab es in Megan oder so. Da war ich gleich wieder so, das hat mich direkt rausgerissen. Weil es ist einfach nur ein Shot, ein Moment, eine Inszenierungsidee. Und ich war gleich so ein bisschen so, ah ja, okay, da war schon mal was. Und das zieht sich durch den Film. Und da war ich gleich so, ich weiß wieder, warum ich so ein, zwei Schwierigkeiten schon mal da hatte. Aber ja, generell finde ich den Auftakt ganz solide. Er geht gleich super steil rein, was auch so ein bisschen falsche Erwartungen an den Film schüren kann. Dazu später mehr. Aber ja, das ist auf jeden Fall so. Die Inszenierung ist auf jeden Fall ein Thema. Das wird sich durch den Film ziehen. Sonst fand ich es so als erstmal als, ich meine, im zweiten Teil hatten wir ja auch gleich einmal den Amityville-Auftakt, der ein bisschen gleich schnell reingegangen ist, hier nochmal eine Nummer drüber, ist okay, aber ich war auf jeden Fall nicht gleich von Beginn an gleich so drin, das habe ich schon gemerkt.
Ich habe so diesen, was ich meinte eben, ist, dass für mich sich diese dämonische Präsenz, die hier dargestellt wird, irgendwie böser und stärker und finsterer angefühlt hat als bei den anderen beiden Filmen irgendwie. Es hat einfach bei mir mehr Eindruck hinterlassen, auch die Art, wie der Dämon ja dann quasi, und das ist ja wirklich was richtig Niederträchtiges bei Ed, diesen Herzinfarkt dort verursacht. So, das ist halt so ultra gemein, was der Dämon da macht. So, das hat bei mir echt einen Impact hinterlassen. Aber wie sah es bei euch aus? Vielleicht erst Theresa und dann Laura.
Also ich war erstmal einfach irritiert, würde ich sagen, ganz wertungsfrei darüber, dass das so actionreich am Anfang ist. Hm. Und ich dachte mir so, okay, wir machen also mal was Neues. Muss ja nicht verkehrt sein und war dann erstmal gespannt, sag ich einfach mal. So der Exorzismus da ist halt irgendwie, wie so ein Exorzismus halt im Film ist, fand ich jetzt nicht schlecht. Fand ich jetzt aber auch nicht besonders, dass ich dachte, oh mein Gott, das habe ich ja noch nie gesehen. Aber tatsächlich hat es in mir eine gewisse Neugier geweckt und ich war tatsächlich in dem Sinne ganz froh, dass ich dachte, okay, wir bekommen jetzt nicht nochmal Teil 1 und 2 nur qualitativ schlechter, sondern irgendwas wird hier schon auch ein bisschen anders sein. Und das hat mir erstmal ganz gut gefallen.
Ja, geht mir sehr ähnlich. Also ich habe auch direkt so gedacht, okay, das ist für einen Einstieg alles sehr, sehr viel, sehr laut, sehr viel los. Aber ich finde es halt irgendwie auch legitim, wenn man dann in der Regie einen Wechsel hat, dass man das auch, also es vielleicht auch einfach ein Wunsch war, das von Anfang an anders zu gestalten und war da erstmal offen für, vor allem weil, also ganz am Anfang habe ich gedacht, das wäre jetzt auch wieder wie in Teil 1 und 2 nur ein Einstiegsfall und dass es dann mit einem anderen Fall weitergeht. Aber da der Film ja dann danach irgendwie ruhiger wird und die Figuren so ein bisschen einführt, habe ich dann gemerkt, dass dem nicht so ist und fand es eigentlich erstmal einen legitimen Versuch, den Film irgendwie anders zu starten. Und ja, also würde jetzt nicht sagen, dass ich das per se blöd fand, aber es erschwert einem schon so ein bisschen das Reinkommen in die Situation, das kann man, glaube ich, sagen.
Es ist, was ich auch cool fand, war der Moment, also dass Ed eben durch diesen Herzinfarkt, den er bekommt, nicht mehr mitteilen kann, dass der Dämon ja übergeht von, oh Gott, jetzt durch die ganzen Namen wieder, von David, von dem Jungen, auf Arnie, also dem Freund von Davids Schwester, jetzt muss ich das genauso mal wiederholen, wie du vorhin gesagt hast, Laura, der Freund von Davids Schwester Debbie Glätzel. und das finde ich cool. Das hat so ein, ist natürlich auch jetzt ein Trope, den haben wir schon 10.000 Mal gesehen in einem Film, aber ich fand es irgendwie einfach besonders fies, dass er das noch wahrnimmt und die anderen nicht, dass der Dämon überspringt sozusagen. Da wird jetzt nicht viel draus gemacht aus dem Film, weil sobald Ed dann später im Krankenhaus aufwacht, teilt er das ja sofort mit. So, ne? Also das wird jetzt auch kein langes Geheimnis draus gemacht, so, aber das fand ich trotzdem schon irgendwie cool. Und was hier noch der Unterschied ist, finde ich, Laura, zu Teil 1 und Teil 2 ist, dass der Eingangsfall hier ja auch unser richtiger Fall schon ist. Genau, ne? Das ist ja anders als in Conjuring 1 und 2.
Genau, das habe ich ja eben schon gesagt auch, dass ich am Anfang halt dachte, das wäre jetzt ein Einstiegsfall und dann geht's mit einem anderen weiter. Aber dann merkt man ja, es ist nicht so. Aber genau, das ist auf jeden Fall auch anders.
Wie geht's weiter?
Nach dem Exorzismus beginnt Arnie unter düsteren Visionen und aggressiven Impulsen zu leiden. Schließlich tötet er in einem Anfall von Wahn seinen Freund
Bruno. Ja, also Vermieter, ne?
Das ist er. Freund, ja. Vermieter, Saufkumpan, Bruno Sauls brutal mit einem Messer. Arnie wird daraufhin von der Polizei verhaftet und wegen Mordes angeklagt. Die Warrens machen sich zur Aufgabe, seine Unschuld zu beweisen, indem sie auf dämonischen Einfluss plädieren. Ein Ansatz, der im US-amerikanischen Rechtssystem Neuland darstellt.
Was ja, André, eigentlich ein sehr guter Aufhänger ist für so einen Film, ne? Aber wir können ja jetzt schon mal verraten, dass der Film sich eigentlich damit ja gar nicht beschäftigt. Also mit dem Gerichtsprozess und mit dem, wie dort welches Plädoyer gehalten wurde. Und das ist ja auch sofort, das ist ja das Lustige, der Film lässt uns ja eine Annahme, dass die Warrens jetzt wirklich was Wichtiges dort tun, was später irgendwie auch Verwendung gefunden hat. Aber es wurde ja einfach direkt vom Gericht gesagt, nee, diesen Einspruch lassen wir nicht gelten. So. Und das ist halt irgendwie ein bisschen weird.
Ja, und da kommen wir gleich zum nächsten großen Punkt für mich. Das finde ich sehr schade. Und das ist auch gleich so ein bisschen mein Erwartungshaltungsproblem, was ich beim ersten Mal damals hatte. Ich hatte mir wirklich gewünscht, dass der Film zu einem Teil ein Gerichtsfilm wird. Weil ich hätte das super, wie gesagt, ich kannte den echten Fall und ich hätte es super spannend gefunden, da mehr zu sehen, wie da argumentiert wird, wie da wie dieser Fall aufgerollt wird. Ich verstehe schon, dass das kein natürlich kannst du das im Conjuring-Publikum nicht antun, sage ich mal. Die erwarten natürlich Geisterbude. Und dass es natürlich nicht der Mass-Appeal ist, den sie irgendwie wollten. Und natürlich auch am Box-Office irgendwie groß abzusahnen. Aber das hätte mir gefallen. Ich hatte gehofft, dass das zum Teil ein Gerichtsfilm wird, wo wir diesen Fall auch verhandelt sehen. Und das spielt leider im ganzen Film halt wirklich, wie du sagst, keine Rolle. Und das ist leider sehr, sehr schade. Jetzt im Rewatch, so, ich wusste es ja. Und ich finde es immer noch schade.
Wir hören ganz am Ende dieser Episode, hören wir nochmal, also nach unserer, also bleibt nachher dran, nach unserer Verabschiedung, da kommt dann nochmal eine Zusammenfassung, eine längere von dem echten Fall, also das, was André eben auch schon angesprochen hat. Aber lasst uns trotzdem gerne schon mal an dieser Stelle darüber diskutieren, weil es ist ja letztendlich so, dass, wenn ich mich nicht irre, André, da kannst du ja gerne nochmal was zu sagen gleich, es wurde ja quasi nachgewiesen, dass der Arnie unter einer psychischen Erkrankung gelitten hat. Oder ich weiß nicht, wie es heute aussieht, er lebt ja noch. Und dass der Film ja im Endeffekt das wieder sehr ja, das ist ja, das sehen wir oft, wenn es um fundamentalistische Ansichten im Glauben und in der Religion geht, dass hier Sachen, die sich die Leute einfach nicht erklären können oder sie nicht glauben wollen, durch irgendwelche übernatürlichen Dinge erklären wollen, so wie das ja hier auch die Warrens gemacht haben, und generell ja auch an anderen Orten dieser Welt, zu anderen Zeitpunkten dieser Welt auch andere Leute gemacht haben, die dann diese paranormalen Kräfte glauben, und dass sie hiermit eigentlich, anstatt zu sagen, der junge Mann leidet an einer psychischen Krankheit und ist deswegen vielleicht nicht zurechnungsfähig gewesen etc., wird das versucht mit Satanismus, mit Dämonen und sowas zu verklären, ja, letztendlich. Und der Film spielt ja mit bei dieser ganzen Sache. Und das muss ich sagen, André, du hast gesagt, schade. Ich finde es ehrlich gesagt, unabhängig von der Qualität des Films, sogar gefährlich, dass er es so macht.
Ja, kann ich verstehen, die Aussage. Wie gesagt, ich finde es halt vor allem inszenatorisch schade, weil der Film, glaube ich, da viel versäumt auch einfach, um viel Potenzial liegen lässt. Gefährlich, ja, im Sinne von der Aufklärung auf jeden Fall. Gibt auch am Ende noch einen Punkt, den ich nochmal nennen werde später. Aber ja, es ist natürlich auch alles natürlich, wie wir es jetzt in der ganzen Reihe schon sehen, auch so wieder ein bisschen beschönigt, ne? Ist, abgesehen vom der Tatsache, dass der Richter das damals einfach nicht zugelassen hat. Das wird dann quasi einfach nur einmal abgehandelt, dann ist durch. Das Urteil und so weiter wird auch alles ein bisschen schön geredet, oder der Outcome des Ganzen. Aber ja, jetzt letztendlich, wie gesagt, finde ich, vor allem ist es halt ein Versäumnis auch der Aufklärung, aber auch ein Versäumnis der Inszenierung. Das hätte ich einfach, wie gesagt, rein von der Thematik her hat das so viel geboten, um da mehr reinzugehen, aber hat sich halt bewusst dazu entschieden, meiner Meinung nach mit Sicherheit aufgrund des Appeals halt, dass das einfach nicht massentauglich ist, jetzt hier einen halben Gerichtsfilm zu machen. Das finde ich einfach schade.
Das Interessante ist ja auch, dass der Film es sich ja hätte durchaus einfacher machen können, ne? Also einfacher im Sinne von es kombinieren können. Er hätte ja, Laura, diese Ermittlung der Warrens hinsichtlich der paranormalen Erscheinung ja zeigen können. Und wie cool wäre es gewesen, wenn dann vor Gericht diese ganze Mühe umsonst gewesen wäre, wenn man quasi den echten Schlag genommen hätte, dass dann der Richter sagt, ja, sorry, was ihr ermittelt habt, ist keine Beweisführung aufgrund wissenschaftlicher Basis. Fuck it, er wird jetzt verurteilt. Wie krass wäre das gewesen im Film, ne? Also für diejenigen, die Geschichte nicht kennen, dass quasi die ganze Mühe der Warrens umsonst gewesen ist. Das wäre richtig krass gewesen, aber
ja, aber ich glaube, also es wäre krass gewesen, aber ich meine, das wissen wir jetzt ja auch schon von Teil 1 und 2, dass die Filme tendenziell ein Happy End haben. Oder zumindest mit Sicherheit werden auch die Kinder aus Teil 1 und 2 irgendwie traumatisiert sein weiterhin. Aber dass alle da einigermaßen unversehrt rausgehen. Und ich glaube, das würde nicht zu dieser Reihe passen, dass da am Ende sowas Schlimmes passiert oder der zum Tode verurteilt wird oder so. Also ich denke mal, wenn der reale Fall so ausgegangen wäre, dass er zum Tode verurteilt worden wäre, dann hätten sie den wahrscheinlich gar nicht genommen. Oder sie hätten das noch mehr entfremdet irgendwie, dass man nicht mehr wirklich weiß, dass das der Fall ist. Aber ich glaube, das passt nicht zu der Reihe. Dennoch bin ich halt auch voll bei euch, dass es auf der einen Seite für den Film einfach schade ist, dass nicht mehr daraus gemacht wurde und dass es halt moralisch auch wirklich ehrlicherweise ziemlich eklig ist, weil es ja nicht nur den psychisch kranken Täter betrifft, sondern da ja auch wirklich ein Mensch bei ums Leben gekommen ist, und das ist halt schon ziemlich eklig.
Und das auch noch der große Unterschied ist zu den anderen beiden Filmen, ne?
Und ich meine,
oder anderen beiden Fällen.
Ja. Und ich meine, die Person, die hier zu Tode kommt, wird ja auch nicht besonders nett dargestellt, ne? Ich meine, muss ja auch nicht nett gewesen sein im echten Leben. Und ich kenne mich mit dem Fall auch überhaupt nicht aus, aber ich finde es schon irgendwie, ich weiß nicht, ob das in so einem Unterhaltungsfilm dieser Größe, ob man das so machen sollte.
Ja. Und ich auch nochmal Andres Ansatz mit der Gerichtsverhandlung. Auch da ist ja, André, wenn du dich erinnerst, gab es ja auch noch einen interessanten Kniff, weil ja auch das Gericht, ne, ich habe es eben so ein bisschen lobend dargestellt, weil es sich so auf die Seite der Wissenschaft gestellt hat. Aber das Gericht hat ja damals auch mit einem Kniff quasi es unmöglich gemacht, dass dieser dämonische Einfluss eine Rolle spielen konnte, weil sie gesagt haben, dass, obwohl es ja wirklich Mord war in dem Sinne, dass Arnie in Notwehr gehandelt hat. Und dadurch hat man sich irgendwie das so zurechtgeschustert, dass quasi die Schuldunfähigkeit gar keine Rolle gespielt hat.
Genau, ja.
Ja.
Ja, richtig.
Und das ist halt auch nochmal, das hätte man auch zeigen können, ne? Das hätte ja, wäre super interessant gewesen. Mm. Aber ja, ich glaube, man wollte da einfach kein Gerichtsdrama draus machen.
Aber ja.
Obwohl das ja funktionieren kann,
ja.
Wie wir Scott Derrickson damals gesehen haben bei der Exorzismus der Emily Rose, da kann das beides auch zusammen funktionieren. Ja. Ne? Da kannst du auch 80 Minuten Gericht zeigen und 20 Minuten was anderes, das funktioniert.
Ja, ja, absolut, gebe ich vollkommen recht. Und halt, wie gesagt, dann greife ich jetzt auch schon mal vor, auch halt, wie gesagt, die Beschönigung. Also, wie gesagt, die Verteidigung wollte halt auf dämonische Präsenz, Besessenheit, oder abgelehnt, weil es nicht juristisch und wissenschaftlich nachprüfbar ist. Und dann ist sie umgeschwungen auf Notwehr. Und er wurde ja dann auch nochmal untersucht, wissenschaftlich und so. Also eine psychische Störung hatte er ja nicht, wurde nicht nachgewiesen.
Ist das so, ja?
Ja, ja, genau. Und er wurde dann ja auch wegen guter Führung nach 5 Jahren entlassen. Das steht ja auch, das steht am Ende nicht. Da steht am Ende ja nur, er wurde nach 5 Jahren entlassen. Er hat ja eigentlich 20 Jahre bekommen oder 5 Jahre wegen guter Führung entlassen, weil er einfach ansonsten scheinbar wirklich einfach ein ganz normaler Typ halt war. Es ist alles so ein bisschen sehr eingedampft und auch so ein bisschen Watte gepackt im Film.
Werbung.
Bei uns gibt's ja im Podcast jede Woche Neues aus der Welt des Horrors, Slasher, Zombies, Werwölfe, das kennt ihr alles. Der wahre Horror aber, und das spreche ich aus Erfahrung, ist schlechter Schlaf. Und hier kommt unser Partner Emma ins Spiel. Die bieten mit der Emma Elite AirGrid Komfort Plus Matratze ein schwereloses Schlafgefühl durch maximale Druckentlastung und ein ideales Schlafklima. Die Thermoregulierung sorgt für eine besonders hohe Atmungsaktivität, während sich das Gel-Grid-Material ergonomisch an die Körperform anpasst. Auch für Allergiker ist sie bestens geeignet. Im Herbst-Sale erhältst du die Emma Elite AirGrid Komfort Plus mit 50% Preisnachlass. Das Beste bei Emma, du kannst 100 Nächte lang Probe schlafen. Der Versand ist kostenlos und falls du nicht überzeugt bist, wird die Matratze ebenso gratis wieder abgeholt. Im Emma Herbst-Sale erwarten euch neben Matratzen auch zahlreiche weitere Produkte wie Kissen, Decken oder Topper, alles was man so für erholsamen Schlaf braucht. Dabei könnt ihr aktuell bis zu 50% sparen. Zusätzlich gibt es mit unserem Aktionscode DEVILS beim Checkout noch einmal 5% extra Rabatt. Den direkten Link zum Sale findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und wenn für euch echte Horror also auch nicht der letzte Found-Footage-Streifen, sondern unbequemer Schlaf war, ja dann checkt den Deal unbedingt mal aus.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Ja, jetzt sind wir ja schon fast fertig. Gehen wir mal zurück in den Film. Eine kleine Sache, die mir aufgefallen ist, die fand ich ganz gut. Wir gehen ja dann, Arnie hat jetzt quasi ja den Dämon in sich, beziehungsweise diese Besessenheit. Und es gibt am Anfang eine Szene, in der er mit seiner Freundin, also mit Debbie, in seinem Zimmer sitzt und sie sich unterhalten. Und ihr habt es jetzt nicht gesehen wahrscheinlich, aber für die, die den Film jetzt nochmal rewatchen aufgrund der Episode, achtet mal drauf, in Arnies Regal steht eine ganz kleine Wallach-Figur, also The Nun-Figur im Regal. Macht im Kontext überhaupt keinen Sinn, aber ist ein nettes Gimmick. Wollte ich nochmal erwähnen. Ansonsten sehen wir, Theresa, gibt es ein paar Flashbacks. Wir sehen zum Beispiel, wie sich die Warrens vor 30 Jahren kennengelernt haben und wie sie sich verliebt haben. Das ist alles aufgrund dessen, dass eben Ed immer noch sehr, sehr schwer angeschlagen im Krankenhaus liegt. Er wacht ja dann auf und erzählt Lorraine seine Beobachtungen, die er gemacht hat vor dem Herzinfarkt. Ich habe generell das Gefühl gehabt, dass der Fokus Und das ist vielleicht schon, Theresa, das Problem, was ich habe mit dem Film, was Laura ja schon angedeutet hat, warum man so wenig Empathie vielleicht mit den Opfern in Anführungszeichen empfindet, weil der Fokus sehr stark auf die Warrens übergeht in diesem Film, was bei den Vorgängern, sagen wir mal, noch so vielleicht ein Drittel haben die eingenommen mit ihren persönlichen Sachen und wie viel Raum sie eingenommen haben. Hier ist es schon mehr als zwei Drittel, würde ich sagen, in dem Film.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch am Ende, die Auflösung führt ja auch dann irgendwie darauf zurück, dass es ganz viel um die Liebe geht. Und ja, das ist ja da eh ein sehr großes Thema in diesem Film. Ich finde den auch noch mal ein bisschen kitschiger, was das angeht. Und in dem Fall jetzt ein bisschen auch mir fast zu kitschig. Und gleichzeitig fällt hier auch mal wieder die Tochter relativ unter den Teppich, wie eigentlich jeden Teil vorher auch. Also es geht total viel um Ed und Lorraine und dann so im Hintergrund winkt einmal die Tochter und man denkt sich so, ach ja Gott, die Arme gibt's auch noch, ne?
Ja, darf ich da kurz was zu sagen? Weil wenn ich mich richtig erinnere, sieht man die Tochter nur im Krankenhaus und die sagt auch gar nicht groß was, sondern steht halt mit auf dem Flur, als der Arzt dann irgendwie zur Lorraine sagt, ja, ist immer noch kritisch mit ihrem Mann. Und ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht, dass das eine von der Glätzl-Familie ist.
Ja.
Bis sie dann mit im Zimmer war und ich so dachte, ah yo, das ist die Tochter von denen. Also das möchte ich sagen, das tut mir für die Schauspielerin echt ein bisschen leid. Die ist die verschenkteste Schauspielerin in diesem Franchise irgendwie. Das ist fast ein bisschen gemein.
Ich frage mich ja, ob sie als Entschädigung eben Annabelle 3 bekommen hat.
Ja, den habe ich nicht gesehen.
Oder haben sie da die Schauspielerin ausgetauscht? Nee, ne?
Ja, aber es kommt ja vom Alter eigentlich sonst nicht mehr hin, oder?
Ich muss sie gerade überlegen.
Ich schaue mal gerade, ich habe hier Letterboxd offen.
Das wäre richtig fies.
1, 2 und 3 ist die mit drin. Sterling Jones heißt die.
Und bei Annabelle 3?
Nee, bei Annabelle 3 war es ja McKenna Grace, genau. Nee, ist andere 3, Schauspielerin. Genau.
Stimmt. Ja, dann ist es wirklich fies.
Ja, Body Arme. Hat quasi so eine coole Rolle und dann richtig vergeudet irgendwie.
Ja, voll. Oh Mann. Ja.
Shoutout.
Vielleicht war das aber
auch. Das ist jetzt richtig peinlich, ich wollte den Namen sagen und in der Zeit habe ich den Namen der Schauspielerin schon wieder vergessen. Ja. Oh. Naja, was soll's. Hat bestimmt ein paar Dollar gekriegt. Arni spürt schon die Präsenz in seiner Nähe, die auf ihn übergegangen ist und Lorraine erfährt es, wie gesagt, von Ed, der aufwacht und sie versucht noch, die Behörden zu informieren und versucht dann auch irgendwie dort noch im Haus das ist ja das Haus des Vermieters von dem, ich habe den Namen auch schon mal vergessen, von Bruno, dort noch anzurufen, aber weil die gerade dort, also im Warnfall war es eine richtige Party, das wird jetzt hier im Film nur angedeutet, mit lauter Musik und Arnie hat halt eine Wahnvorstellung davon, dass Bruno sich an seiner Freundin, also an Debbie vergeht und tötet ihn dann sozusagen in seinem Wahn. Das sehen wir jetzt nicht im Film, wir sehen dann, wie er quasi mit blutigen Händen aus dem Haus kommt, die Straße lang geht und ein Polizist ihn sozusagen dann abfängt. Vielleicht machen wir das Fass vielleicht mal auf, weil ich glaube, das ist wieder ein Diskussionsthema, bei dem ich, glaube ich, eventuell hier sogar beim Vorgänger war ja André noch auf meiner Seite, hier bin ich, glaube ich, völlig alleine mit. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde die Inszenierung, ich weiß, ich mache mir jetzt Feinde damit, aber ich finde die Inszenierung von Michael Shores rein von der Optik des Films, vom Color Grading, von der Bildsprache her, von dem, wie die Kamera float durch die Gegend, ich finde ihn besser, was das angeht, als die ersten beiden Teile. Ich finde, die ersten beiden Teile sehen im Vergleich irgendwie nicht so crisp aus, wie dieser, um André zu zitieren mit seinem Lieblingswort, wie der dritte Teil. Der sieht ein bisschen cleaner aus. Ich verstehe das schon, der hat jetzt nicht so viel, der sieht nicht so filmisch aus, sondern ein bisschen glatt gebügelter. Aber irgendwie hat mir das besser gefallen. Ich weiß auch nicht. Und es war auf jeden Fall viel besser, als ich ihn in Erinnerung hatte. Aber ich glaube, André, hier kann ich jetzt nicht auf deine Zustimmung hoffen, ne?
Nee, da bin ich tatsächlich ein bisschen raus. Ich finde, ich sag ja, er inszeniert anders. Ich will nicht sagen, dass er sieht nicht schlecht aus, der Film, keine Frage. Der hat Qualität, alles gut. Mir gefallen auch manche Sachen. Aber ich finde, Warn ist stilsicherer und hat einfach besseres Händchen, um Settings, Locations besser einzufangen, sie besser für Stimmung und Horror zu nutzen. Und da, finde ich, versagt Shaws ein bisschen. Das ist alles irgendwie ein bisschen beliebig. Nennen wir es mal beliebig, wie er inszeniert. Also ich finde, Warren ist versierter, was das Handwerk angeht, und schafft es mir das besser, dann in Bildern auch mich einzulullen.
Ani soll die Todesstrafe bekommen. Das ist ja jetzt quasi der Aufhänger, der sich dann ergibt. Und Ed und Lorraine müssen retrospektiv diese Besessenheit nachweisen, um dies zu verhindern. Sie sagen auch schon, okay, wie soll das denn gehen? Wie sollen wir denn nachträglich eine Besessenheit beweisen? Und dann ist das Überraschende an dem Film, Theresa, dass es eben ein Investigativ-Thriller wird. Und das quasi genre-technisch eigentlich völlig von dem abweicht, was wir in den ersten beiden Teilen gesehen haben. Was man ja geteilter Meinung, würde ich sagen, betrachten kann. Es gab sicherlich Leute, die enttäuscht waren, dass sie eben nicht wieder so ein Haunted House Exorzismusfilm, na gut, Exorzismusfilm ist es ja im Endeffekt doch wieder, aber nicht dieses, die Handlung spielt sich ja an einem Ort ab und wir sind die ganze Zeit dort und so weiter, sondern dass jetzt die Warrens auf Spurensuche gehen, mehrere Orte abklappern, mit mehreren Zeugen reden, mit anderen Beteiligten, die davon Ahnung haben, reden, investigieren sozusagen. Und das fand ich persönlich positiv, weil ich dasselbe Schema, glaube ich, nicht nochmal hätte sehen wollen wie in Teil 1 und 2, obwohl es gut war.
Ja, ich hätte das auch nicht nochmal sehen wollen, und gleichzeitig hätte ich dann hier trotzdem irgendwie so meine Probleme damit, dass irgendwie Lorraine auf einmal so die allwissende Person ist, wo ich mir denke, wenn die das alles weiß, warum arbeitet sie nicht bei der Polizei? Das ist wirklich eigentlich fahrlässig, dass sie dann da nicht arbeitet, weil sie ist dann ja, wird dann ja quasi rekrutiert oder bietet sich an, dann da die Leiche von einer jungen Frau zu suchen. Und dann fahren sie ja an so einem Waldstück lang und sie ist so, ja, sie müssen jetzt da rein, wenn sie die Leiche von der finden wollen. Und findet die dann ja auch echt schnell. Und da dachte ich mir so, okay, wie krass ist sie bitte? Und das war irgendwie sowas, wo ich dachte, so in dem Ausmaß, dass sie jetzt quasi wirklich eigentlich im Alleingang komplette Mordserien auflösen könnte und besser funktioniert als jeder ausgebildete Spürhund, hat für mich wieder inhaltlich nicht hingehauen, muss ich tatsächlich sagen. Und daran habe ich mich auch hier leider wieder gestört.
Theresa hat jetzt perfekt das nächste Spin-off dieser Reihe kreiert, Paranormal Cop.
Ja.
Wie findest du das? Ist doch gut, ne?
Ja, ich weiß nicht.
Aber also es wird wahrscheinlich besser als The Nun sein.
Ja, wahrscheinlich, also, wahrscheinlich. Aber und es hat dann so eine künstliche Theatralik auch irgendwie, auch wie sie dann so in diesem Wald zusammenbricht. Das kommt bei mir auf so einer Gefühlsebene, ist der Film wirklich gar nicht mehr angekommen. Teil 1 und 2 hat immer noch so Momente, wo ich irgendwie dann doch drin war im Film, und hier bin ich wirklich so gefühlsmäßig gar nicht reingekommen.
Ich fand auch, dass da, es sind so irgendwie, ich habe das Gefühl, da sind so ganz, ist jetzt eine ganz blöde Behauptung von mir, aber ich hatte Videospiel-Vibes bei diesem Film teilweise, wie der Film versucht, irgendwie diesen Investigativpart zu erzählen. Einmal am Anfang, als der Film ja dann plötzlich wieder 5 Monate in der Vergangenheit ansetzt, als die Leute, als hier die Glätzels eingezogen sind in das Haus und das Unheil so seinen Anfang nahm. Und da habe ich so das Gefühl gehabt, so wie so ein Videospiel, du musst zurück in die Zeit reisen und die Spuren versuchen irgendwie zu rekonstruieren, obwohl du sie nur in deinem Hirn hast, so als ob sie auch da wieder Paranormal Investigation sozusagen betreiben muss, irgendwie Lorraine. Auch da übrigens super blöde Szenen bei. Erinnert euch an die Szene, als David auf diesem Wasserbett springt, direkt nach dem Einzug, und diese dämonische Hand da so rausgreift. Das fand ich richtig kacke. Das fand ich richtig peinlich, diese Szene. Erinnert ihr euch dran?
Ja, ich erinnere mich dran.
Das war
ja relativ am Anfang, ne?
Ja, genau. Ja. Theresa ist ein bisschen vorgesprungen, deswegen bin ich nochmal zurückgesprungen.
Ja.
Und damit wir jetzt auf den Part zu sprechen kommen können, den du schon angedeutet hast, Theresa, Laura, erzähl doch mal, wie es weitergeht.
Ja. Bei ihren Nachforschungen entdecken Ed und Lorraine im Haus der Glätzels ein seltsames, mit okkulten Symbolen versehenes Totem. Mit Unterstützung ihres Mitarbeiters Drew Thomas suchen sie den ehemaligen Priester Pater Kastner auf, der ihnen offenbart, dass es sich nicht um eine klassische Dämonenbesessenheit handelt, sondern um einen gezielten Fluch. Unerwartet stoßen die Warrens auf einen zweiten, fast identischen Kriminalfall. Im nahegelegenen Danvers hat eine junge Frau namens Jessica unter okkultem Einfluss ihre Freundin Katie getötet und anschließend Selbstmord begangen.
Ja, da haben wir erstmal was Neues, nämlich einen Fluch und keine klassische Dämonenbesessenheit. Ja, genau. Fand ich prinzipiell auch erstmal wieder gut, weil es wieder was anderes ist, auch wenn es irgendwie sich doch, ja, es fühlt sich doch irgendwie immer gleich an, ne? Also von dem, wie drückt man es aus, von dem, was dort letztendlich an paranormalem Geschehen vor sich geht. Da können sie mir jetzt irgendwie doch geführt 10-mal irgendwelche anderen Items hinwerfen und so weiter. Es fühlt sich am Ende immer wie ein Exorzismusfilm an. Aber was hier interessant ist, ist halt auch dieser Kontakt, was wir im zweiten Teil schon mal ganz kurz hatten, aber die sind ja nie aufeinander gestoßen, so richtig, die Warrens und die Behörden. Und hier ist es ja so, dass Drew quasi den Kontakt herstellt zu einem Detective, der diesen ähnlichen Fall in Danvers betreut und dadurch auch dieser Zusammenhang hergestellt werden konnte, weil dort auch ein ähnliches Totem, beziehungsweise fast das identische, gefunden wurde. Und die Warrens bieten dann dem Detective gegenseitige Hilfe an. Sie sollen Einblick in die Ermittlungsakten in diesem Fall bekommen und im Gegenzug bieten sie ihre Mithilfe an beim Suchen von Jessica. Und das ist jetzt genau, Laura, der Part, den Theresa schon angesprochen hat, dass erstmal Lorraine so eben wie Paranormal Cop wirkt. Ne? Sie weiß sofort, welches Messer die Tatwaffe war und sie finden dann ja auch im Wald sozusagen, sie findet direkt den Ort, wo die Leiche von oder in welcher Nähe die Leiche von, welche Leiche haben sie gesucht? Die von Jessica, ne? Mhm. Die den Mord begangen hat sozusagen. Und dass sie sofort immer alles weiß, das wirkt schon ein bisschen, ja, überzogen, ne? Also, dass das wirklich, ja, Therese hat es schön gesagt, allwissend. Und das fand ich auch, nimmt ein bisschen von der eigentlichen Zerbrechlichkeit und auch teilweise manchmal so Zweifelhaftigkeit bei den Warrens weg irgendwie, ne? Dadurch wirken sie plötzlich wie so Superhelden.
Ja, also ich war da auch so ein bisschen zwiegespalten, weil ich den Ansatz an sich eigentlich wirklich ganz cool fand, wegzugehen von diesem klassischen Spukhaus und das vielleicht auch so ein bisschen zu so einem Investigativ-Thriller zu machen. Aber ich finde auch, dass Ed und Lorraine dann als Ermittler irgendwie so ein bisschen deplatziert wirken. Also, dass es nicht so richtig zu den Figuren passt, wie wir sie bisher kennengelernt haben. Und ja, ich glaube, es war einfach ein bisschen too much. Und insgesamt so dieser Kriminalfall mit diesen beiden Mädchen, mir ist klar, warum der da ist, ne? Um irgendwie ja diesen Fluch ein bisschen weiter auszubauen und zu einer Lösung am Ende zu kommen. Aber ich finde, den hätte es eigentlich gar nicht gebraucht, weil der bauscht diese Geschichte so ein bisschen auf und suggeriert irgendwie, dass da jetzt was richtig Krasses am Ende rauskommt. Und dafür ist dann die Auflösung irgendwie wieder super basic. Und ich glaube, deswegen so insgesamt funktioniert das für mich dann auch nicht. Und es hat natürlich zusätzlich auch noch mal den Effekt, es sind wieder neue Figuren, wieder ein neuer Fall, dass man halt mit den Personen, um die es eigentlich geht, einfach gar keine emotionale Verbindung aufbauen kann.
Und der bringt auch durch diesen ganzen Part im Wald und so mit dem Detective auf dem Revier, André, habe ich das Gefühl, so eine Humorebene ein, die bei den anderen Teilen nicht vorhanden war, ne? Weil es ist ja schon so, der Detective sagt ja so, ich glaube nicht an eure Fähigkeiten und er wird dann eines Besseren belehrt, auch durch diese, ne, durch diese Überlegenheit von Lorraine und im Wald auch. Das ist alles ein bisschen, ja, ich weiß nicht, irgendwie fand ich schon fast lustig,
diesen Part. Ja, der kriegt halt so eine, das ist halt natürlich dem geschuldet, dass wir haben natürlich hier, wir haben sehr viele Location-Wechsel, wir haben eine ganz andere Figurendynamik. Das ist natürlich was, was die ersten beiden Filme überhaupt nicht gemacht haben. Wir waren meistens an einem Ort, zwar mit verschiedenen Räumen und Kellern und Zimmern und mal gab es vielleicht mal eine Wechsellocation. Hier sind wir ja wirklich unterwegs, so, es wird ermittelt, es wird nachgegangen, es wird zu Hause irgendwie recherchiert, dann sind wir unterwegs, klären was auf, versuchen Hinweise zu finden. Das ist ja einfach eine ganz neue Dynamik für die Reihe. Und ich habe auch das Gefühl, dass Shaws da auch so ein bisschen, ja, ist, ich sag mal, fast so Buddy-Cop-Ding, also nur als Paar,
ja,
ne?
Ja.
Dass die beiden halt wie so ein Buddy-Cop-Duo auf Ermittlungsreise sind. Und das in der, aus dieser Dynamik entsteht, du hast ja auch dann eben natürlich dann auch eben mehr so eben Seitenfiguren, die eben reinkommen, wie auf dem Polizeirevier und so weiter, dass dadurch eine automatische Dynamik entsteht, die plötzlich so ein bisschen spritziger wirkt als das, was du halt in den ersten beiden Filmen hatten, wo es einfach sehr bedacht war auf das Grundsetting, die Atmosphäre dauerhaft aufrechterhalten, in einem Setting ein Gruselhaus etablieren, dies, das. So, und hier hast du das halt so konzentriert halt erstmal nicht, beziehungsweise eigentlich nie so richtig, sondern so der Weg ist das Ziel. Und es werden immer wieder versucht, so Highlight-Situationen einzustreuen, aber du hast eben durch diese Location-Wechsel und dynamischeren Dialoge und Figuren-Konstellationen kommt das automatisch ein bisschen auf. Deswegen, ja, also ich weiß schon, was du meinst. Ja, es hat so eine, plötzlich so eine Lockerheit, die irgendwie vorher natürlich nicht da war und die halt irgendwie auch nicht so 100%, finde ich, zu Conjuring passt.
Und auch da wieder, finde ich, Videospiel-Gameplay, dass dieses, was wir ja im zweiten Teil am Anfang schon mal hatten, was ja hier ein bisschen häufiger vorkommt, dass sich Lorraine in diese echten Situationen in der Vergangenheit rein meditieren kann. Mhm. Das erinnerte mich, André, kennst du noch dieses, das ist immer super billig im PSN-Store, Theresa kennst vielleicht auch, dieses Murdered Soul Suspect, wo du doch irgendwie tot bist und deinen eigenen Mörder finden musst und an diese Tatorte als Geist gehst sozusagen. So. Und daran hat mich das total erinnert, wie Lorraine das immer macht hier.
Ja, habe ich damals gespielt. Gehe ich voll mit dir. Ja, stimmt schon. Ist halt so eine Fähigkeit, die du hast. Ne, bist ein Ermittler, ja, genau, mit so einer leicht paranormalen Fähigkeit. Ja, voll.
Ja. Für Arnie wird's bedrohlich, denn der Dämonenfluch ist ihm bis in den Knast gefolgt. Fand ich da auch sehr interessant. Da haben einige Leute angemerkt, kann ich jetzt nicht zu sagen, dass das Knastleben für Arnie wohl ziemlich nett ist, dafür, dass er des Mordes angeklagt ist. Weil er so die meiste Zeit alleine da ist, er bekommt dauernd Besuch von Debbie, der Pater ist die ganze Zeit da, irgendwie darf da auch, macht er nicht irgendwie sogar, die Robins dürfen dauernd zu ihm und so, also es wirkt ja alles irgendwie nach einem sehr lockeren Knastaufenthalt, aber dazu kann ich nichts sagen, weil ja,
auch
ich
da nicht mit auskenne. Die Freundin die ganze Zeit da ist im Grunde genommen, ich dachte mir wirklich so, haben die keine Besuchszeiten da? Und dass sie da ja auch auf diese Krankenstation dann auch kann, ich weiß auch nicht, ob das so üblich ist, vor allem jetzt auch für die Zeit, in der das ja auch einfach spielt, dass die dann da die ganze Zeit mit rumhängen kann. Das war halt auch wieder so eine Sache, wo ich dachte, weiß ich ja nicht, ist jetzt ja schon auch kein normales Krankenhaus irgendwie.
Ja, er ist ja vor allem hat halt auch kein Kavaliersdelikt begangen, ne? Genau.
Ja, er ist schon auch wirklich so Mörder.
Ja. Eine meiner Szenen, die ich nicht, also nee, wieder zwiegespalten, die ich von der Erzählung her nicht mochte, visuell schon, ist, ja, also sorry, Leute. Als Ed und Lorraine dort in dieses Leichenschauhaus dort einbrechen. Mhm. Also was war das denn für Mumpitz, Laura?
Ja, also ich spätestens da, wobei eigentlich schon vorher bei den Polizeiszenen, habe ich auch so gedacht, ey Leute, wollt ihr uns das hier wirklich noch als wahre Geschichte verkaufen? Ich meine, das wird doch jetzt wirklich absurd, dass die beiden dann in dieses Leichenschauhaus einsteigen und
Ist es nicht sogar das Polizeirevier gewesen? Mit dem Leichenschauhaus unten drin?
Oh, das weiß ich nicht genau. Ich dachte eher, das wäre losgelöst davon.
Ich glaube nicht, weil das Polizeirevier müsste doch auch eigentlich 24/7 besetzt sein, oder?
Naja,
nicht?
Stimmt. Ja, hast recht.
Ja, und sie, ne, die schlagen da doch auch die Scheibe ein und dann sagt der Ed irgendwie noch so, wir lassen eine Notiz da. So nach dem Motto, dann können die sich melden, dass wir denen das Glas ersetzen.
Und das hat sie direkt zu Comicfiguren gemacht, ne? Dass er so ein One-Liner droppt, was ja gar nicht seine Art ist. Ja,
ja, also das, ich finde, das ist halt wirklich auch out of Character für die beiden. Das ist dann auch wieder der Punkt, was ich eben meinte, so gern ich die beiden sehe, das wirkt nicht, als wären es dieselben Figuren wie in Teil 1 und 2. Also ich glaube, da kriegt man dann irgendwie echt so ein bisschen das Problem, dass man es nicht mehr so ganz glaubwürdig findet. Und dramaturgisch ist es natürlich auch irgendwie recht dünn, dass sie dann durch die Berührung mit der Leiche von Jessica dann halt quasi weiß, wer für den Fluch verantwortlich ist. Ja, also ich fand das echt ein bisschen drüber.
Ging es dir auch so, Therese?
Ja, auf jeden Fall. Also auch als sie dann da in das da eingebrochen sind, dachte ich mir auch so, okay, was geht denn jetzt bitte ab, dass das jetzt nicht wirklich noch einen halben Tag warten kann und dass sie da mitten in der Nacht einsteigen müssen, fand ich schon irgendwie ein bisschen eigenartig und auch halt eben wieder von der Erzählung her nicht sinnig. Und prinzipiell so die Atmosphäre dann in dem Leichenschauhaus hat mir dann auch wieder echt ganz gut gefallen. Also ich habe inszenatorisch echt auch gar nicht so viel daran zu meckern, da bin ich schon auch bei dir, Chris, aber halt eben auf dieser inhaltlichen Ebene passt es wirklich einfach gar nicht für mich.
Es ist ja dann so, dass Lorraine ja wieder quasi meditiert, diese Vision hat und sie darin ja feststellt, dass eine Okkultistin für diesen Fluch verantwortlich ist und die ja da, das können wir nachher nochmal aufdröseln, die ja quasi drei Personen dort verflucht und so weiter und so fort, noch unterschiedlichen, wie sagt man, unterschiedlichen Bedingungen. Und sie diesen Fluch letztendlich dort vollenden will. Und in dieser Vision merkt sie, dass diese Okkultistin eine Verbindung, also dass sie eine beidseitige Verbindung aufgebaut haben, André. Sprich, Lorraine kann nicht nur sehen, was die Okkultistin macht, sondern die Okkultistin spürt plötzlich, da sind Leute, die meine Pläne durchkreuzen wollen. Und dann fand ich das so affig, dass sie diesen diese eine Leiche, diese etwas korpulentere Leiche da auf Ed losstürmen lässt und sowas. Das war schon irgendwie, das hat diesen Moment wieder versaut, den ich eigentlich ganz cool fand.
Ja, kann ich verstehen. Auch das irgendwie Videospiel-esque. Ich weiß nicht, ob du den Anfang von Alan Wake 2 gespielt hast. Fast eins zu eins das Gleiche.
Genau, stimmt. Ja, komplett. Aber das Spiel war aber später.
Es kam danach.
Später,
ja. Nee, aber total. Und das ist auch wieder so ein Punkt. Es kommen ja einfach Elemente rein, die einfach so für die Reihe nicht so bisher nicht bekannt waren. Und irgendwie will das alles für mich auch jetzt beim Rewatch nicht so ineinander greifen so richtig. Ich fand den Szenenaufbau irgendwie gar nicht so schlecht auch, dass sie dann da eben durch die Verbindung mit der Leiche dann eben ihre Fähigkeit einsetzen kann und so weiter.
Ja.
Und dass sie dann auch, ich meine, das haben wir ja schon oft in der Reihe, dass sie dann irgendwo auch so gefangen ist und sich rauslösen kann für den Moment und so, alles gut. Aber diese Leiche, ja, das war so der eine kleine Schritt irgendwie, ich weiß gar nicht warum, nicht drüber oder irgendwie, ich sag ja, es passt irgendwie nicht so richtig für mich da rein. Auch wenn ich es durchaus nicht uncreepy fand, wenn die dann da steht und sich so langsam so umdreht und das ist natürlich auch so eine Erscheinung, und dann da so auf Lorraine zustürmt und Ed die letzte Sekunde dann so wegreißen kann. Ist nicht unspannend, aber irgendwie trotzdem nicht so effizient. Ja.
Ist es der Punkt, dass man einfach von einem Conjuring-Film mehr erwartet als das vielleicht? Also wenn du es jetzt so Insidious, so sage ich, das ist für mich Insidious immer so ein Level drunter unter Conjuring. Und da erwarte ich diese Szene, dass die Leiche plötzlich auf die losstürmt. Aber beim Conjuring-Film erwarte ich irgendwie mehr als das. Vielleicht liegt es daran?
Ja, bei mir ist es was anderes. Bei mir, für mich ist es eher so, der Spuk, sage ich mal, oder die dämonischen Präsenzen und so weiter, die waren, abgesehen von eben Visionen, waren die ja einfach immer zentriert. Entweder auf halt einen Ort oder eine Figur oder beides. Und hier ist es halt jetzt so, dadurch, dass du auf dieser Reise mit den beiden bist, du hast jetzt immer Reise, aber du weißt, was ich meine, durch die Location springst, nehmen sie den Spuk halt immer so ein bisschen so mit, wie es gerade passt. Irgendwie fehlt mir so ein bisschen so die, und das ist jetzt wieder, ne, ihr wisst, wie ich das meine, Logik in Anführungszeichen, die Filmlogik. Irgendwie fehlt mir so ein bisschen Hand und Fuß an der Sache. Das ist immer so, der Film kann immer dann so Sachen, auch im Wald, die Szene und so. Der Film schmeißt dann immer Sachen halt einfach rein, wie es gerade eben so passt, weil wir brauchen jetzt halt da an dem Ort, brauchen wir jetzt kurz mal was Gruseliges. Und dann wird es halt dann eben mit dem übertragenen, mit der Übertragung eben gerechtfertigt. Also der Film biegt sich das so ein bisschen hin, wie wir es gerade brauchen. Irgendwie gefällt mir das nicht. Irgendwie finde ich halt dieses Zentrierte, so, da ist die Person besessen oder wir haben hier eine Präsenz in dem Haus oder da ist halt was an den Gegenstand gebunden. So. Das macht er irgendwie alles zusammen hier, vermischt er so komisch halt mit diesen Totems und halt dieser Hexerin. Und aber ja, wie gesagt, und Lorraine und Ed, der passieren halt immer gerade da irgendwo was, wo es gerade so der Film braucht. Und irgendwie das hat mich, glaube ich, so, das stört mich so ein bisschen.
Wobei ich die Okkultistin oder Hexe, wie auch immer, fand ich als Gegenspielerin ab dem Moment eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Also das fand ich tatsächlich, die fand ich irgendwie finster genug, um mir eine Spannung aufzubauen. Das Einzige, was blöd war, war halt, dass du, das hast du ja auch schon erwähnt, André, dadurch, dass du halt so viele verschiedene Handlungsorte hast, geht, ja, du hast es eben schon gesagt, dass du das Zentrierte mehr mochtest, das geht halt dadurch verloren, ne? Dass zum Beispiel Arnie ist in dem, was ist es jetzt, Theresa? Es ist eine,
also
er ist ja nicht im Gefängnis, ne? In so einem, naja. Also er müsste in so einem, weil er Selbstmord gefährdet ist auch und so, ist er ja, glaube ich, in so einer, ist das eine geschlossene? Nee.
Naja, es gibt halt, wenn man jetzt wegen Schuldunfähigkeit, quasi, wenn man halt als schuldunfähig gilt, dann sitzt man ja im Maßregelvollzug und ansonsten, wenn man das nicht ist, im normalen Justizvollzug.
Ja.
Und er ist es jetzt ja eigentlich, ist ja nicht schuldunfähig, also müsste er eigentlich im regulären Vollzug sein. Aber die haben da ja auch oft Krankenstationen und so. Aber I don't know, vielleicht, was weiß ich, wie das da auch damals in Amerika war. Ich glaube, juckt den Film jetzt auch nicht so wirklich.
Nee, aber genau, und dass da die eine Handlung ist, die Warrens sind da unterwegs, aber die Okkultistin ist halt noch ganz woanders, weil unsere Warrens eben noch nicht wissen, wo die Okkultistin ist und dadurch wird die Gefahr ist nicht ganz so präsent, aber das Potenzial hat die, fand ich, die Hexe dort auf jeden Fall. Also die fand ich durchaus cool, weil sie auch so cool inszeniert ist, Laura, finde ich, durch diese rote Kulisse, in der sie sich die ganze Zeit bewegt, so ein bisschen, wenn sie zu sehen ist.
Ich muss sagen, ich fand die erstmal auch ganz cool. Ich habe auch da noch so gedacht, weil ich ja mit dem Geist von dem alten Mann aus Teil 2 so gar nichts anfangen konnte, dass ich, glaube ich, tendenziell auch so weibliche Gegenspielerinnen in solchen Filmen häufig gruseliger finde. Also gerade wenn es so in Richtung Hexe geht oder so. Aber ich habe ziemlich lange gar nicht geblickt, dass diese Okkultistin ja menschlich ist, also dass die gar keine Dämonin ist oder so. Ich habe halt das irgendwie, zuerst dachte ich so, okay, die ist halt verstorben und dann ist die wiedergekehrt oder so, aber die ist ja eigentlich ein ganz normaler Mensch, der halt...
Genau, das ist ja die Tochter von dem Vater.
Genau. Und das fand ich irgendwie einen coolen Move, da einen menschlichen Gegenspieler mit reinzunehmen. Und auch, dass sie nicht so völlig ausformuliert wurde, sondern dass das alles nur so ein bisschen angedeutet war, hat mir auch gefallen. Ich muss sagen, was die Inszenierung anging, finde ich, hätte man da noch ein bisschen mehr rausholen können. Also ich weiß nicht, irgendwie sah sie für mich immer so aus wie so ein Zimmermädchen oder so. Ich glaube, das lag einfach an dem Outfit. Ich fand sie nicht schlecht, aber ich glaube, so ein bisschen gruseliger hätte man sie noch inszenieren können, ohne ihr jetzt so eine Dämonenfratze zu verpassen oder so. Aber die Idee von ihr fand ich auch ganz okay.
Ich wollte übrigens den Score auch mal loben für alle drei Teile. Die sind ja, glaube ich, alle vom selben Komponisten. Weil die eine sehr interessante Schlichtheit haben, finde ich. Ich finde, die sind immer dann, wenn man es hört, ist es richtig gut. Und wenn man es nicht hört, ist es trotzdem da, stört aber nie und hat nicht dieses, was ja viele übernatürliche Horrorfilme oder Geisterfilme haben, dass das dann sehr ins so Orchestrale und so übergeht und so. Und ich finde, der Film macht das irgendwie eleganter als andere auf der musikalischen Ebene. Wollte ich mal loben, weil wir es, glaube ich, bisher nicht so erwähnt haben. Ist auf jeden Fall für mich eine Stärke der ganzen Reihe. Ansonsten würde ich sagen, Laura, gehen wir mal weiter im Film.
Okay.
Denn weitere Ermittlungen könnten etwas enthüllen.
Genau, und zwar, dass hinter den Verfluchungen eine okkulte Praktikerin steckt, Ayla Kastner, die uneheliche Tochter von Pater Kastner. Ihr Ziel ist es, ein Ritual zu vollenden, das für drei Blutopfer sorgt. Ein Kind, ein Liebhaber und ein Mann Gottes. Die dafür verwendeten Totems bringen jeweils einen Fluch über die betroffenen Personen. Lorraine nutzt ihre übersinnlichen Fähigkeiten, um eine telepathische Verbindung zu Ayla herzustellen und ihre Vorgehensweise aufzudecken.
Ja, und der Kniff an der Sache ist ja, dass sie erreichen will, dass Arnie Suizid begeht. Das ist ja beim ersten Versuch quasi ja gescheitert, aber sie will es ja quasi wieder versuchen. Und das ist ja letztendlich das, was es zu verhindern gilt, sozusagen hier, falls das bisher noch nicht so ganz deutlich wurde. würdet ihr mir recht geben, wenn ich sage, dass der Film mit deutlich weniger Jumpscares arbeitet als die beiden vorherigen Filme? Weil ich finde, das macht der Film eigentlich gar nicht. Dadurch, dass wir eben keinen Dämon in dem Sinne haben oder keinen Geist oder sowas, der hier uns permanent erschrecken kann.
Mhm. Ja, voll. Und es ist ja aber auch gar nicht so das Setting, was das so sehr hergibt. Dadurch, dass wir jetzt ja auch uns nicht mehr in diesem typischen Haus-Setting befinden. Was halt direkt am Anfang ist, das hat mich auch geärgert, so ein blöder Fake-Scare mit einer Maus aus einer Cornflake-Schachtel. Da dachte ich so, ach, sowas hasse ich ja. Und da war ich erst.
Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Gab's das, ja?
Ja, direkt am Anfang mit Arnie, wo der so ein bisschen schon neben der Spur ist, nachdem der in dieses Loch reingeguckt hat.
Ach, das, ja, doch. Ja.
Und da war ich kurz so, wenn das so weitergeht, bin ich richtig wütend, aber es ging nicht so weiter. Es ist, glaube ich, halbwegs dabei geblieben an Fake-Scares.
Ja. Und das fandet ihr das gut oder hättet ihr mehr Jumpscares gerne gehabt?
Nein. Fand ich gut.
Ja. Ich auch.
Ja, ich auch.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand jetzt, wenn ich darüber nachdenke, stimmt's, mir ist es beim Filmgucken gar nicht so aufgefallen. Ich habe die auch beide Back-to-Back geguckt. 2 und 3. Aber ja, nee, stimmt schon. Also es gibt trotzdem ein paar, auch der mit der in der Leichenschauhalle da, wenn der Besessene die Besessene Leiche losstürmt, das ist ja auch wie ein Jumpscare inszeniert. Es gibt schon Momente, aber stimmt, es sind nicht so, die sind nicht so nicht so hintereinander gesetzt wie in anderen beiden Filmen, das stimmt, ja.
Was ein bisschen fehlt, André, weil du es vorhin schon auch angedeutet hast durch die Ortswechsel, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der Film, also ich finde, der ist nie langweilig. Also das muss ich dazu sagen, für mich fühlt sich der so, was das angeht, eigentlich durchgängig unterhaltsam an, aber es fehlte mir so ein durchgängiger Flow in der Art, wie die Story hier erzählt wird. Würdest du mir da recht geben? Ich weiß, du hast es schon eben so ein bisschen angedeutet, dass du das eh nicht siehst. Weil das war bei Teil 1 und 2, glaube ich, runder, was das angeht.
Ja, auf jeden Fall. Es ist mir hier ein bisschen zu verstückelt und muss auch sagen, dass der dritte, obwohl er von der Laufzeit ja her genauso ähnlich ist wie die ersten beiden, die haben ja alle ungefähr gleiche Lauflänge, kommt der dritte mir länger vor und auch langatmiger.
Echt?
Okay. Ja. Doch, ist mir wieder aufgefallen. Es mag auch hier an den mehr Location-Wechseln und so weiter liegen, aber irgendwie auch so im Mittelteil bis in letztes Drittel vorm Finale, da finde ich schon, zieht der sich auch ein bisschen. Und ja, obwohl er eigentlich mehr Tempo hat, dadurch, dass er die so durchwechselt, war es mir gleichzeitig irgendwie so zu zerfasert, weil er halt einfach sehr viel öffnet und ja, wie gesagt, ich kann immer noch nicht richtig festmachen, bis jetzt immer noch nicht, ob es die Erwartungshaltung ist, aber eigentlich nicht. Es ist, natürlich ist es irgendwie Conjuring 1 und 2, wenn du davon kommst, wie so eine Formel, die du jetzt quasi in meinem Fall auch magst. Aber ich hätte mich dafür öffnen können, wie gesagt, wenn der dritte ein Gerichtsfilm gewesen wäre, das hab ich ja schon gesagt, aber das ist es eigentlich nicht, aber irgendwie, ich bin nicht eingestiegen. Er hat mich auch wirklich nicht so richtig reingezogen. Und durch die ganzen Facetten, dann eben durch diese Ermittlungen und so weiter, alles, was dann da so reinkommt, noch an Nebenschauplätzen, Nebenhandlungen, Kleinigkeiten, ist er mir irgendwie zu zerfasert erzählt, muss ich sagen.
Das ist spannend. Kein Fokus, oder?
Ja,
find ich.
Genau.
Der Fokus ist ja eigentlich halt der angeklagte Junge, dem sie helfen wollen. Aber der Weg dahin, der führt sie halt erstmal dann wieder eine Stunde weg davon. Und wir sehen ja immer nur in kurzen Zwischenausschnitten dann eben kurze Szenen mit ihm im Gefängnis, die aber halt auch jetzt nicht so richtig Gewichtung haben. Genau, er verlässt ja diesen Fokus, konzentriert sich dann immer auf diese Nebenhandlungen, auf diese Hexerin oder whatever, Okkultistin. Da ist so viel Kram drin, bevor es dann ganz am Ende nochmal ganz kurz wieder eigentlich aufs Thema zurückgeht. Das ist mir irgendwie, guter Punkt.
Ich finde es interessant, weil bei mir haben gerade diese häufigen Ortswechsel und so eher dafür gesorgt, dass für mich keine Langatmigkeit aufkam. Also was theoretisch ist jetzt bei Teil 1 und 2 auch nicht passiert in dem Sinne, aber wenn das Teil 1 und 2 vielleicht ein Regisseur gemacht hätte, der nicht die Qualitäten von James Bond hat, dann wäre das vielleicht passiert, weil es schon sehr kammerspielartig ist, gerade der erste Teil, finde ich. Obwohl so richtig kammerspielartig nicht, aber halt an einem Ort, natürlich mit mehreren Räumen und so weiter, aber Das fand ich hier tatsächlich eine gelungene Abwechslung. Ich fand, also, ich gehe bei der Verfaserung, gehe ich mit, aber bei der Langatmigkeit würde ich eher widersprechen. Aber weiß nicht. Wie seht ihr das, Laura und Therese?
Also langatmig fand ich ihn in dem Sinne auch nicht, weil ja wirklich viel passiert und an vielen verschiedenen Orten, wie ihr eben schon gesagt habt. Aber wenn der Preis dann halt dafür ist, dass man nicht so richtig einen Fokus spürt und einem die Hauptfigur gar nicht so wirklich kümmert, um die es ja am Ende gehen soll, dann hätte ich, glaube ich, auch ein bisschen mehr Langeweile ertragen und wäre emotionaler investiert gewesen. Also ich finde ihn nicht langweilig, aber ich weiß nicht, ob das jetzt eine Qualität von dem Film ist oder vielleicht sogar Teil des Problems.
Das Lustige ist ja auch, Theresa, dass das, was, das finde ich so witzig, das hat mich, also beim Pucken hat es mich jetzt nicht so gestört, aber im Nachhinein dachte ich auch wieder, okay, selbst das, was jetzt die Warrens dort ermitteln, das sind ja keine Sachen, die auch nur annähernd vor Gericht irgendwie Bestand haben könnten, ne? Wenn die da ankommen, die Geschichte, ja, und eine Hexe und die hat hier Totems und Leute verflucht. Also, wenn diese Ermittlung in diese Richtung geht, ja, dann weiß ich schon von vornherein, ja, okay, also das bringt euch jetzt überhaupt nichts so. Das wird nie und nimmer beweisen, dass Arnie irgendwie eine Besessenheit hat, so, ne? Also, das macht's ja eigentlich eher noch unglaubwürdiger, was sie erzählen, was da ermittelt wird.
Ja, außerdem kann ja auch nicht jeder Hinz und Kunz zu Gericht gehen und sagen, ja, ich habe hier meine Forschung gemacht zu diesem Fall. Also man braucht da ja schon auch gewisse Qualifikationen.
Ich bin der Paranormal Cop und ich habe Folgendes rausgefunden.
Ja, irgendwelche Gutachten, Weiterbildung oder zumindest einen richtigen Abschluss an der Uni zu dem Thema oder so. Irgendwas braucht man da ja für. Und deswegen ist es ja eh von der Grundidee eigentlich eh schon für die Cuts. Und dann, was sie da machen, wirkt dann auch wirklich halt so richtig ziellos für mich. Und also ich habe halt, wie gesagt, das Wort fokuslos sehr passend, weil ich hatte das Gefühl, dass ich mir zwischenzeitlich auch gar nicht mehr so sicher war, was ermitteln wir jetzt eigentlich genau? Weil gut, jetzt wissen wir ja schon, der Typ ist halt im Knast, der Drops ist irgendwie gelutscht. Dass ich wirklich bemerkt habe, dass ich auch immer mal so ein bisschen abgedriftet bin und dann auch gar nicht mehr so ganz sicher war, worum es in diesem Film eigentlich geht. Und da weiß ich jetzt nicht, ob es auch vielleicht mangelnde Konzentration war oder so. Aber das ist mir halt einfach ganz krass aufgefallen.
Ich fand noch einen netten Spin, dass die Okkultistin ja auch es geschafft hat, quasi, also jetzt in Anführungszeichen, in das Haus der Warrens einzudringen. Aber auch da wurde mir ein bisschen zu wenig draus gemacht, Laura. Ich glaube, da hätte man vielleicht auch noch irgendwie, da hätte man zum Beispiel auch wieder die Tochter vielleicht.
Ja. Heißt aber sie Julie? Nö. Ich weiß, ja doch, ich glaube.
Ja, Julie heißt sie,
ja. Das habe ich auch gedacht. Ich meine, der Moment war irgendwie, weiß ich auch nicht, fand ich irgendwie jetzt auch nicht so richtig gut gelöst. Die merken ja nur, dass sie da war, weil da so verwelkte Blumen in der Vase stehen.
Ja.
Und dann fragt, glaube ich, der Rechercheassistent irgendwie so, seit wann stehen die denn hier? Und dann gucken die rein und dann ist dieses Totem drin. Das hätte man vielleicht ein bisschen spannender inszenieren können, wenn man vielleicht mal den Point of View von der Okkultistin eingenommen hätte und gesehen hätte, wie sie durch dieses Haus geht oder so. Vielleicht noch kurz mit, auch ungewiss gewesen wäre, ob Ed und Lorraine gerade zu Hause sind oder nicht. Also ja, irgendwie ja. Sowas, ne? Aber man hat quasi nur das Ergebnis davon gesehen und das war dann so ein bisschen so, ach so, ja, gut, dass Julie nichts passiert ist.
Ja, und ich finde, so je länger der Film läuft, desto klarer wird dann irgendwie auch die Vision, die wir jetzt eben schon mehrfach besprochen haben, dass auch gar nicht mehr die Aussicht darauf besteht, dass das nochmal Richtung Conjuring 1 und 2 gehen kann, was die Art des Horrors oder des Subgenres angeht. Es ist halt wirklich eher, klar, es gibt jetzt hier keinen Serienkiller in dem Film, aber die Art, wie hier ermittelt wird, es geht eher Richtung Serienkiller-Film und hat nichts mit den ersten beiden Teilen zu tun. Und das ändert sich ja auch im Showdown. Ja, vielleicht da ändert sich's noch mal minimal. Laura, was erwartet uns da?
Oh, Moment, jetzt bin ich hier gerade verrutscht. Das Finale spitzt sich zu, als klar wird, dass Arnie im Gefängnis ein weiteres Opfer des Fluchs werden und Selbstmord begehen soll. Ed und Lorraine spüren Eilas Versteck auf und kämpfen unter großen Gefahren gegen ihre übernatürlichen Machenschaften. Es gelingt Ed, den Altar der Okkultistin zu zerstören, wohlgemerkt mit einem Hammerschlag, das fand ich auch ein bisschen lustig, und der Fluch wird gebrochen. Im selben Moment stirbt Ayla durch die von ihr gerufenen Kräfte. Arnie überlebt und wird später zu einer geringeren Strafe verurteilt. Zahlreiche Zeugen bestätigen ihn als besessen zur Tatzeit.
Du hast es vorzüglich vorgetragen heute, Laura. Erstmal Lob an dieser Stelle. Danke. Es ist nur fast schade, dass ich dich ausgewählt habe, weil bei den anderen hätten wir vielleicht so einen norddeutschen Exorzismusfilm gekriegt mit Arne in der Hauptrolle.
Ach so, ja. Oder Isla, ne?
Ja.
Ja, da sehe ich mich. Bei Isla sehe ich mich. Ja. Tatsächlich. Ich kann das ja auch immer nicht so gut.
Ich fresse höchstens Isla-Moos, weil ich krank bin, aber sonst.
Ja, sehr gut. Oh, das finde ich übrigens eklig, das Zeug.
Ist richtig ekelhaft.
Ja. Genau, also Lorraine sucht ja den Partner Kästner oder Kastner dann wieder auf und bittet ihn um Hilfe. Und parallel dazu, und da zersplittert es sich ja noch weiter, da Ed woanders dann wiederum vermutet, dass sich genau dort bei Pater Kästner nämlich die Okkultistin befindet, die dann sich als Ayla herausstellt, die Tochter des Paters.
Zu der hätte ich noch eine Frage.
Ja.
Und zwar, ich habe das nicht so richtig aus dem Dialog von dem Pater und der Lorraine verstanden, was jetzt, also was ist die Motivation von der Ayla? Dreht die einfach nur durch, weil die ein uneheliches Kind ist, oder steckte da noch mehr dahinter? Das habe ich irgendwie so ein bisschen verpasst.
Ich auch.
Okay, dann gab es das im Zweifel.
Nee, ich hoffe jetzt auf André und Theresa.
Nee, ich habe mich ehrlich gesagt zwischenzeitlich auch gefragt, was will die eigentlich so? Also
ich ja, aber ich muss halt gestehen, ich habe mir gerade da eine Packung Salami-Sticks geholt, als der Pater zu seiner Rede angesetzt hat.
Naja, aber wenn jetzt drei Leute es schon nicht mitbekommen haben und André jetzt nicht sagt, er weiß es, dann wurde es vielleicht auch einfach nur in einem Nebensatz irgendwie, oder es reicht wirklich aus, dass sie unehelich ist und dadurch als Kind irgendwie gemobbt wurde oder keinen guten Status hatte oder sonst irgendwas.
Ja, also mehr als das kann ich auch nicht beitragen, tatsächlich.
Okay, ja.
Irgendwie, genau, er hat doch irgendwas erzählt von diesen. Wie war denn das?
Weil er zeigt doch dann auch so ein Kinderbild von ihr und so, und nur dadurch erfahren wir ja auch, wie die heißt.
Der Vater hat auf jeden Fall den Kontakt zur Außenwelt untersagt.
Mhm.
Das ist, glaube ich, so.
Warum? Weil sie schon rumgehext hat, oder?
Erstmal generell, damit niemand erfährt, dass sie existiert, oder?
Ach so,
weil Priester, unehrliches Kind,
ja,
und so weiter. Und da hat sie sich dann auseinandergesetzt mit okkulten Praktiken? Nee.
Ja, okay, aber das finde ich tatsächlich, dann ist es sehr wenig ausformuliert, aber eigentlich macht das dann ja Sinn, wenn man sich vorstellt, ein Kind wird quasi zu Hause versteckt, weil es eigentlich gar nicht existieren darf, und dass sie sich dann was aussucht, was quasi komplett konträr ist zu dem, was ihr Vater glaubt.
Genau,
und
genau,
also das macht ja Sinn.
Ja, also ja. Sie ist quasi die Antithese zu ihm halt eben.
Ja.
Und sie sagen noch einmal auch, dass sie sich halt von diesem sehr strengen katholischen Umfeld oder gläubigen Umfeld halt abgewandert, weil das einfach ihr für sie negativ war, quasi.
Ja, ja, und dann ins komplette Gegenteil halt.
Genau, deswegen hat sie sich genau ins Gegenteil gekehrt.
Ja, okay. Nee, das macht doch Sinn, ja.
Was im Showdown natürlich das Problem ist, und vielleicht haben sie es dann schon fast wieder gelöst, dadurch, dass eben diesen Punkt habe ich nicht. Genau, jetzt müsst ihr mich kurz, weil das ist auch, du schiebst einfach auf die Salami-Sticks. Warum nochmal kommt Ed böse in den Keller?
Weil sie ihn besetzt quasi, ne? Also
ja.
Weil
sie ihn verflucht.
Ja, genau.
Okay.
Und dann pustet ihm doch sowas in die Augen.
Und dann kommt die Liebe, und ich glaube, dass der Showdown funktioniert deswegen noch halbwegs okay für mich, weil irgendwie die Bedrohung für Arnie, das ist wieder das Problem, Theresa, ne, mit der emotionalen Verbindung, die uns fehlt zu Arnie, dass uns das irgendwie egal ist. Ne? Also ich hatte so gerade auch dadurch, dass das wieder so hin und her switcht, und er kämpft da mit dem Pater und mit Debbie gegen diesen Suizid, den die Okkultistin oder Ayla sozusagen auslösen will, da fiebert man eher da mit den Warrens mit im Keller, ne? Und nicht mit Arnie.
Ja,
und dadurch
Arnie
wird es halbwegs noch gerettet.
So komplett egal, auch irgendwie, der hängt halt irgendwie im Gefängnis rum und dem geht's nicht gut, aber ich habe das Gefühl, zu dem wird zwischendrin immer mal geswitcht, aber der Film
fängt auch da kommt ja nie, da kommt ja auch nie ein Wärter oder ein Polizist rein oder sowas, wenn da irgendwie alles nuts geht da, ne?
Juckt halt auch nicht offensichtlich. Nee, irgendwie nicht. Also ich habe halt
der,
auch
so die denken sich, glaube ich, auch so, auch der ist ein Totschläger, was dem dann passiert, ist uns so egal.
Ja, und also ich habe auch halt eben da das Gefühl, der Film vergisst so das, worum es eigentlich geht. Und ich habe halt wirklich das Gefühl, dass halt der neue Fokus im Grunde genommen vom Film ist, dass halt Ed und Lorraine Gott weiß was machen und uns das irgendwie Spaß machen soll, uns das anzuschauen. Aber das passt dann halt wieder mit der Story, dass es ja eigentlich um Arnie geht, nicht zusammen. Mhm. Finde ich halt wieder ganz eigenartig.
Würdet ihr jetzt sagen, Laura, euch hat der Showdown nicht überzeugt?
Nee, also ich muss sagen, ich fand das in diesem Keller, dass Herr Ed quasi durch die Liebe zu Lorraine wieder zurückfindet und den Fluch besiegt. Ich meine, das passt für mich dann irgendwie doch zu der Reihe, weil, ne, das haben wir auch schon in Teil 1 gesagt, da ist es ja auch eine Erinnerung an eine schöne Zeit mit der Familie, die die Mutter von dem Fluch im Teil 1 irgendwie zurückholt. Das passt schon irgendwie, auch wenn ich es hier irgendwie schon auch wieder ein bisschen kitschig fand. Aber ich finde so allgemein das Finale, wie der Ed da einmal mit dem Hammer auf den Altar haut und dann ist alles vorbei.
Ja, das ist so pathetisch irgendwie. Das war halt
wirklich, also ja, ich finde, da hat man diese Okkultistin irgendwie so aufgebaut und dann kannst du die so läppsch irgendwie töten einfach, ohne die selber zu berühren. Also das, das fand ich schon irgendwie enttäuschend und dann halt nochmal dieser ganz kurze Ausblick dann im Gericht. Ich fand das sehr, es wirkte irgendwie ein bisschen überhastet auf mich, das Ende, und ich fand's nicht überzeugend, nee.
Ich finde im Moment ganz cool, wenn dann halt quasi der richtige Dämon, also die Hexe hat ja quasi ihre Seele, diesem Dämon die Seele ja eigentlich des Jungen geben.
Ja.
Ed mit seiner pathetischen Hammer, hau den Lukas-Aktion vom Jahrmarkt, zerstört das ja das Band und dann kommt ja dieser richtige Dämon und fasst ihr so den Kopf und zerbiegt sie sich so, verkrüppelt so zusammen zu so einem Häufchen.
Ja, stimmt.
Das war ganz cool. Das ist der einzig coole Moment. Ansonsten fand ich es auch ein bisschen läppsch und ein bisschen pathetisch im Keller.
Hatte ich mich eh gefragt, vielleicht wenn ich da gerade noch mal einhaken darf, weil dieser Fluch, sie sollte doch irgendwie, ne, 3 Blutopfer, ein Kind, einen Liebenden und einen Mann Gottes. Und sie hat doch eigentlich am Anfang schon das Kind nicht gekriegt. Und dann hätte der Fluch doch jetzt eh schon nicht funktionieren können, oder? War mit dem Kind diese Jessica gemeint?
Ich glaube, ja.
Ah, okay, weil ich dachte halt der David. Und dann wäre es ja quasi von Anfang an. Der Liebende ist der.
Und stimmt, Arnie. Die war ja schon der andere Fall, die Jessica und die Katie. Das war ja vorher schon, ne?
Ja, genau. Und dann hätte sie ja eigentlich diesen David nicht mehr besessen.
Ja. Haben wir was verpasst?
Müssen. Ja, den hat sie nicht bekommen, stimmt.
Aber das ist, also ich finde, das sind halt alles so eigentlich ja schon relativ elementare Sachen. Auch, dass wir jetzt kurz über die Motivation von der einmal nachdenken mussten und so, wo ich das Gefühl habe, dass der Film wirklich vielleicht sich manchmal so ein bisschen verhaspelt, weil halt so viel irgendwie parallel passiert, dass so ein bisschen wieder dieser Fokus fehlt, was ist jetzt eigentlich wirklich gerade wichtig, und dass auch das Ende dann halt bei mir so Fragen geblieben sind, wie, aber hätte es denn jetzt gereicht, wenn der Arnie sich umgebracht hätte, weil den Ed hätte sie trotzdem nicht gekriegt und das Kind auch nicht? Man weiß es nicht.
Moment, war, jetzt blöde Frage, nee, da war keine Schwanger von den beiden, oder?
Nee, also nicht, dass das
nicht, dass
bei Katie worden bei wäre. Katie auch nicht, ne? Okay, nee. Sonst hätte ich gesagt, vielleicht war da ein ungeborenes Kind oder so.
Meinst du 2-in-1 oder?
Ja, deswegen.
Sonderangebot.
Okay, ja.
Also ich sag mal so, mit Salami-Sticks wäre es nicht passiert. The Salami-Sticks made me do it.
Auf jeden Fall spielt am Ende der Prozess quasi keinerlei Rolle mehr. Das wird dann quasi nur noch irgendwie so verknüpft, als ob er deswegen eine geringere Gefängnisstrafe bekommen hat, was ja nicht stimmt. Ich sage trotzdem, dass ich habe dem Film damals 3,5 Sterne gegeben.
Wow.
Und konnte nicht mehr nachvollziehen, dachte so, also jetzt im Laufe der Jahre, dachte ich so, okay, 3,5 Sterne, okay. Habe ich deshalb auf den Rewatch gefreut und konnte dann doch tatsächlich, ich weiß, ist ein, wie sagt man, Hot Take, konnte wieder nachvollziehen, warum er mir gefallen hat, weil ich irgendwie was mit dem anfangen konnte. Ich fand den, wie gesagt, audiovisuell ziemlich stark. Besser als die beiden Vorgänge. Ich weiß, auch Hot Take, aber ist nun mal so. Fand das Set-Design, die Ausstattung, alles wieder top-notch. Mochte es einfach, dass der Film den Mut beweist, dieses Franchise aus dem Korsett der Vorgänger rauszuholen, was anderes zu machen mit diesen Figuren. Das ist, diesen Mut muss man erstmal haben. Das machen ja viele Filmreihen nicht. Und bleiben einfach bei den Mustern, die schon vorhanden sind. Fand das irgendwie tolle Bilder. Hat mich irgendwie, wie gesagt, das Einzige, was nicht so gestimmt hat für mich, war halt, wie gesagt, diese emotionale Komponente mit den Opfern, dass es einfach so ein bisschen verschoben ist, weil der eigentliche, ich sag mal so, das, was die Warrens dort ermitteln und so weiter, das hat mich gepackt und so, das fand ich interessant. Aber das, worauf es Konsequenzen gehabt hätte, nämlich auf Arnie dort, das eher weniger. Deswegen ist er jetzt nicht so gut für mich wie die ersten beiden Filme. Aber prinzipiell hat mich das schon abgeholt. Vor allem eben, wie gesagt, die Inszenierung, das Audiovisuelle, das Tempo des Films. Ich mag ja einfach auch Investigativ-Thriller, finde ich prinzipiell immer gut, holt mich immer ab, ist ja auch gelungen. Was ich dem Film halt nur, das würde ich dem Film per se jetzt nicht mal unbedingt ankreiden, aber irgendwie muss man es schon, nur in der Bewertung vielleicht nicht. Ich finde es halt einfach fragwürdig. Es ist halt letztendlich katholische Propaganda, was hier geschieht. Diese Verdrehung der Tatsachen, wie es sich zurechtgebogen wird und so weiter und so fort. Wie hier, auch wenn andere, ja, hab's verstanden, psychische Erkrankungen wurden da nicht nachgewiesen, aber dass das Ganze hier mit Satanic Panic so aufgelöst wird und in dieser Verpackung verkauft wird, das ist schon halt ein sehr fundamentalistisch-religiöses Weltbild und das muss man einfach dem Film negativ ankreiden. Das hat halt so nicht stattgefunden in dem Sinne und erzählen wir am Ende noch was zu, am Ende der Episode und das würde ich dem Film auf jeden Fall negativ ankreiden, weil es auch in der Summe in diesem Fall einfach keinen Sinn ergibt, was die Warrens hier ermitteln, was am Ende in echt bei rausgekommen ist, ergibt einfach keinen Sinn und das muss man dem Film ankreiden und das hat mich schon ein bisschen gestört und auch die Tatsache, dass der Gerichtsprozess eben jetzt eine absolut minimale Rolle gespielt hat, weil so wie der Film das erzählt, hätte da am Ende einfach auch mehr kommen müssen als nur die Urteilsverkündung. Weil, ja, wie gesagt, ne, André, das ist irgendwie, letztendlich sollen die Warrens ja ermitteln, um den Gerichtsprozess irgendwie anders zu gestalten. Und das wird ja überhaupt gar nicht gezeigt, spielt keine Rolle. Und das ist halt Mist, kann man schon so machen. Ich lande trotzdem, weil ich dem Film, der Film hat mir per se einfach gefallen. Der hat mich sehr unterhalten. Ich fand, er sah sehr gut aus. Und das ist für mich schon mal ein großer Teil, ein Großteil, was einen guten Film für mich ausmacht. Und das erfüllt er. Deswegen bin ich am Ende trotzdem wieder bei 3,5 Sternen. War selber von mir überrascht, aber ich fand den trotzdem irgendwie ziemlich gut. Aber ich glaube, da bin ich heute mit Abstand hier am positivsten gestimmt. Und deshalb frage ich jetzt erstmal Theresa.
Ja, ich bin da nicht ganz so positiv gestimmt. Ich finde halt, dass der nach wie vor immer noch auch Sachen hat, die einfach gut sind. Also ich finde, der ist jetzt inszenatorisch keine Gurke. Auch hier wieder Soundtrack hat mir gut gefallen. Der hat halt eben, der ist halt anders und damit muss man sich abfinden. Und ich weiß nicht, ob ich mich vielleicht besser damit abfinden kann, falls ich den nochmal schauen sollte, weil ich einfach wirklich was anderes erwartet habe. Stand jetzt, ja, bin ich irgendwie ganz froh, dass er was anderes gemacht hat, aber irgendwie bin ich auch nicht zufrieden damit, was er gemacht hat, weil ich eben das Gefühl habe, auf der Story sind sehr viele Sachen nicht ganz stimmig, der Fokus fehlt irgendwie, ich wusste zwischenzeitlich öfter mal nicht, worum es eigentlich geht, ich hatte irgendwie Probleme, bei der Stange zu bleiben und das, obwohl er ja schon auch nochmal kürzer ist als der Vorgängerfilm.
Ja.
Und ja, das irgendwie auch mit dem Ende dann, dass da, also ja, irgendwie ist es ähnlich zu Teil 1, aber in Teil 1 fand ich irgendwie das mit der, dass es die Liebe dann die Kraft ist, damit man den Fluch mehr oder weniger durchbrechen kann mit einem großen Hammer noch, fand ich irgendwie noch schmieriger als im ersten Teil. Da fand ich es irgendwie ganz süß. Ich weiß nicht, das war irgendwie viele Sachen, die mir einfach nicht gefallen haben. Und ich habe das Gefühl, der könnte einem eigentlich Spaß machen, weil er eben irgendwie vielleicht auch so ein bisschen absurd an manchen Ecken ist. Aber hat bei mir nicht so funktioniert. Aber am Ende bin ich trotzdem bei 2,5 Filmen, bei 2,5 Sternen, weil der trotzdem auch positive Dinge hat und jetzt keine komplette Gurke ist.
Laura.
Ja, eigentlich kann ich mich da Theresa relativ anschließen. Also ich finde halt wirklich auch erstmal den Mut, es anders zu machen als die beiden Vorgänger, sehe ich durchaus und finde das grundsätzlich gut. Ich finde den Film insgesamt unterhaltsam und habe jetzt währenddessen nicht gedacht, oh Mann, ich habe keine Lust mehr, den weiterzugucken.
Wo sind meine Salami-Sticks?
Genau, wo sind meine Salami-Sticks? Ich bin währenddessen nicht zum Kühlschrank gegangen. Also der hat mich schon unterhalten. Mein Hauptproblem mit dem Film ist halt wirklich, dass diese zwei Handlungsstränge, beziehungsweise zwischendurch ja sogar drei Handlungsstränge, sich so gegenseitig ein bisschen kannibalisieren und für mich auf jeden Fall dazu führen, dass das, worum es am Ende geht, für mich gar nicht mehr so im Fokus steht, nämlich ob der Arnie gerettet werden kann oder nicht. Und inszenatorisch habe ich auch gar nicht so viel auszusetzen an dem Film. Also ich finde den jetzt nicht schöner inszeniert als die ersten beiden Teile, aber die Inszenierung wäre für mich jetzt kein Grund, um den Film irgendwie abzuwerten. Also für mich ist es, glaube ich, wirklich der Fokus, der mir fehlt und die Dramaturgie, die halt, finde ich, schon mit Abstand die ja unausgegorenste ist von den drei Teilen, die wir bisher gesehen haben. Und ja, das Cringe-Level steigt, finde ich, auch noch mal ein bisschen an. Und insgesamt komme ich auf 2 Sterne.
2 Sterne?
Ja, ich habe dem zweiten 2,5 gegeben, da muss ich...
Ja, okay. Ne? Ja, okay.
Also ich könnte auch dem zweiten 3 geben und dem hier 2,5, aber mehr wäre nicht drin von...
Das ist doch schon was rausgehandelt.
Ich könnte, habe ich gesagt.
André, was kannst du?
Ich kann auf jeden Fall auch zum Kühlschrank gehen und Salami-Sticks holen, wenn ich muss.
Oder Holy Moses. Nee, wie heißen die nochmal? Moos?
Seid ihr keine Vegetarier beide?
Nee.
Ah, krass. Dachte ich irgendwie.
Also ich verzichte weitestgehend auf Fleisch, aber ab und zu nicht.
Überkommt es dich? Okay.
Nee, du würdest es nicht nennen. Also bei mir hat es auch nicht mit...
Conjuring 3 muss schon sein.
Nee, ich, keine Ahnung, irgendwie hatte ich das so abgespeichert, dass ihr auch vegetarisch irgendwie seid.
Eigentlich war ich mal sogar fast vegetarisch. Das Problem ist, dass ich ja so eine Ernährungsgeschichte habe, wodurch ich fast nur Fleisch essen darf.
Ach, stimmt, ja. Seit längerer Zeit.
Deswegen, ich werde ein bisschen gezwungen tatsächlich, auch wenn ich es da manchmal wirklich auch schon schlechtes Gewissen habe, wenn ich einen halben Wald gegessen habe im Monat.
Das erinnert mich an so ein Interview mit einem Fußballer, wo sie ihn gefragt haben, und bist du Vegetarier? Er sagt ja, und dann sitzt der Nebenspieler neben ihm und sagt, hä, seit wann das? Naja, aber donnerstags esse ich nie Fleisch.
Donnerstags Vegetarier. Das ist wie bei Scott Pilgrim mit dem, ich habe den jetzt erst wieder geschaut, mit der veganen Polizei. Hähnchen mit Parmesan ist nicht vegan.
Ja. Ja, Klassiker auf jeder Familienfeier. Ich habe das Vegetarisches gemacht, ein Hähnchen. Ja, zurück zu Conjuring. Ja, der dritte hat mich auch im Rewatch.
Warte kurz. Conjuring 3 ist weder Fisch noch Fleisch.
Aber ein bisschen Erbsensuppe. Hat mich auch beim Rewatch jetzt nicht überzeugen können, muss ich sagen. Also ich habe ja, wie gesagt, versucht, da nochmal wirklich neu ranzugehen. Und jetzt gerade auch mit dem wirklich so ein bisschen Hype der letzten beiden Teile, wo ich richtig Bock hatte, so ein bisschen da auf dieses Franchise mich gruseln zu lassen, hat der dritte bei mir leider nicht gezündet. Ich muss einfach sagen, er ist halt eine grundlegend andere Atmosphäre. Er hat eben nicht diesen einen Platz, der irgendwie, der unheimlich inszeniert wird, der aufgebaut wird, der etabliert wird, wo man sich irgendwie so ein bisschen dann reinfühlt. Sondern ja, er hat natürlich eine ganz andere Tonalität. Er hat diesen Fall, er hat diese vielen, vielen Sets, weil es eben eher so ein Crime-Case ist, das ich per se spannend gefunden hätte, aber eben mit einem anderen Fokus. oder überhaupt einem Fokus, Sie haben es schon gesagt. Er vergisst mir halt echt zu lange, worum es eigentlich geht. Und wenn es dann soweit ist, dann ist es irgendwie auch egal. Also irgendwie nutzt er diesen ganzen Fall, der auf wahren Begebenheiten basiert, nutzt er eigentlich nur als Aufhänger, um dann diese Okkultisten-Hexengeschichte zu erzählen. Und dieser Fall bleibt halt dann irgendwie im Hintergrund und ist dann nur die Pointe am Ende so, ja, übrigens hier 5 Jahre und danach haben sie glücklich gelebt. Schön. Aber das bringt mir im Film halt irgendwie nichts. Und diese ganze Ermittlungsarbeit, wie gesagt, finde ich auch irgendwann, obwohl ich eigentlich sowas auch gerne mag, so Recherchen und irgendwie Hinweise finden, eigentlich genau mein Ding. Aber hier irgendwie nicht. Es hat für mich nicht gezündet, hat für mich nicht funktioniert und führt für mich zu sehr oft ins Leere irgendwie. Der Film ist trotzdem handwerklich solide. Ich sag ja, ich mag Warns Inszenierung lieber, weil sie fokussierter ist, weil sie ruhiger ist, weil sie versierter ist für mich. Aber trotzdem sieht der Film gut aus und ist handwerklich in Ordnung. Aber rein auf der Gruselebene, so auf der Horrorebene, hat es mich nicht wirklich gepackt. Es gibt ein paar nette Momente, aber so insgesamt gesehen ist da auch viel dabei, dass ins Leere läuft für mich. Und wie gesagt, ich hätte es mir wirklich einfach tatsächlich mit mehr Fokus auf so einen Gerichtshorrorfilm irgendwo einfach, dass es immer wieder so hin und her springt zwischen, wir müssen was rausfinden, aber wir müssen auch diesem, was sie immer wieder predigen ja auch, wortwörtlich, wir müssen diesem Jungen helfen, weil wir glauben, dass er es nicht war, sondern ein Dämon. Das verliert halt für mich irgendwann, das spielt immer keine Rolle mehr im Film. So. Und diese ganze Totem-Okkultismus-Geschichte, die ist per se auch fein, aber beides zusammen geht irgendwie nicht. Für mich könnte es ein eigener Film fast sein. Es ist wie ein Film im Film fast schon. Und deswegen, das alles so, das Gemenge, das ist mir irgendwie zu überladen und dann gleichzeitig aber eben auch zu Leerlauf irgendwo. Und ich habe mich sogar teilweise, wie gesagt, fast sogar ein bisschen gelangweilt. Also ich muss sagen, der überzeugt mich nicht. Trotzdem hat er seine Momente und er hat trotzdem auf jeden Fall Production Values, will ich mir alles gar nicht absprechen. Ich bin jetzt nochmal, ich hatte ihm 2,5 gegeben auf Box damals, die behält er jetzt auch, da bin ich mit Ach und Krach noch. Es ist kein schlechter Film, aber gerade im Vergleich zu den Vorgängern jetzt beiden, die mich im Rewatch halt wirklich wieder beide überzeugt haben, fällt der hier einfach doch stark ab.
Ja, sehr gut. Und jetzt ist die Spannung groß, denn Teil 4 steht uns bevor. Ich habe ihn ja noch nicht gesehen. André, du hast ihn schon gesehen, ne? Theresa hat ihn auch gesehen, Laura nicht, ne?
Nee, ich habe den auch noch gesehen. Aufgehoben.
Ach so, okay.
Damit ich nicht durcheinander komme.
Ja, ging mir auch so. Ich wollte auch erst die... Ja, ich bin sehr gespannt.
Da kriegst du jetzt schon so oft was auch von so... ja, also einmal Tochter, Thema Tochter und auch so ein bisschen so Happy Peppy und sehr viel Kitsch-Family-Stuff. Ja. Oh mein Gott, das wird nächste Woche doll.
Ach, ich freue mich.
Aber das ist ja theoretisch, also jetzt ohne, ne, André, nichts weiter dazu qualitativ sagen, aber das ist ja theoretisch, also Warrens finden wir ja erstmal gut zusammen und wir wollten mehr von der Tochter haben. Ja, und ich habe da schon gesehen, dass da was kommt. Also prinzipiell, aber natürlich ist uns, glaube ich, jetzt nicht verborgen geblieben, dass der Film jetzt nicht so gut wegkam.
Ob das die Richtung ist, aber die du dir gewünscht hast, das werden wir nächste Woche erfahren.
Ja. Das seid gespannt. Ja, genau. Und bleibt jetzt noch dran. Es kommt gleich noch die wahre Geschichte von The Devil Made Me Do It. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit The Conjuring Last Rites, heißt der, ne? Ja, das ist der Untertitel, genau. Und ja, bis dahin, habt eine schöne Zeit, genießt den Herbst und gruselt euch schön. Tschüss, tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ja, und nun abschließend von mir noch ein paar Sachen zum wahren Fall The Devil Made Me Do It und auch den Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Also der Prozess gegen Arnie Cheyenne Johnson, auch bekannt als der Fall The Devil Made Me Do It, ist der erste bekannte Gerichtsfall in den Vereinigten Staaten, in dem die Verteidigung versuchte, die Unschuld auf der Grundlage der Behauptung der Besessenheit durch Dämonen und der Ablehnung der persönlichen Verantwortung für das Verbrechen zu beweisen. Am 24. November 1981 wurde Arnie Cheyenne Johnson in Brookfield, Connecticut, wegen Mordes ersten Grades an seinem Vermieter Alan Bono verurteilt. Nach Aussagen der Familie Glatzel soll der damals 11-jährige David Glatzel von einem Dämon besessen gewesen sein. Nachdem sie Zeugen einer Reihe von immer bedrohlicher werdenden Vorfällen geworden waren, entschloss sich seine erschöpfte und verängstigte Familie, die Hilfe von Ed und Lorraine Warren in Anspruch zu nehmen, um in einer letzten verzweifelten Anstrengung das Kind zu heilen. In Anführungszeichen. Die Familie Glätzel und die Warrens baten daraufhin mehrere Priester bei der katholischen Kirche, einen Antrag auf einen formellen Exorzismus für David zu stellen. Der Prozess dauerte mehrere Tage und endete, als laut den Anwesenden ein Dämon aus dem Körper des Kindes floh und sich in Johnson niederließ. Diese Ereignisse wurden in dem Buch The Devil in Connecticut von Jared Brittle dokumentiert. Einige Monate später tötete Johnson dann seinen Vermieter während einer Party. Sein Verteidiger argumentierte vor Gericht, dass er besessen gewesen sei, aber der Richter entschied, dass eine solche Verteidigung niemals bewiesen werden könne und daher vor Gericht nicht zulässig sei. Johnson wurde daraufhin verurteilt, verbüßte jedoch nur 5 einer 10- bis 20-jährigen Haftstrafe. Annie, Sheehan, Johnson und der Beglätzte lieferten Augenzeugenberichte für die Version der Ereignisse, die auch in einer Folge der Discovery Channel Serie A Haunting dargestellt wurde. Sie sagten, ihr Vater sei Augenzeuge einer dämonischen Besessenheit gewesen. Sowohl Johnson als auch Debbie unterstützten die Erinnerung der Warrens an die Ereignisse nachdrücklich. Sie behaupteten, dass die paranormalen Aktivitäten begannen, nachdem sie eine gerade erworbene Mietimmobilie aufräumen wollten. David erinnerte sich, dass plötzlich ein alter Mann aufgetaucht sei, der ihn gestoßen und erschreckt habe. Das Ehepaar dachte zunächst, David würde den alten Mann als Ausrede benutzen, um sich vor dem Aufräumen zu drücken. Aber David teilte ihnen mit, dass der alte Mann geschworen habe, den Glätzel Schaden zuzufügen, wenn sie in das Miethaus einziehen würden. Davids Vision von dem alten Mann beinhalteten, dass der Mann als dämonische Bestie erschien, die lateinisch murmelte und drohte, seine Seele zu stehlen. Obwohl die Familie angeblich seltsame Geräusche aus dem Dachboden hörte, sah außer David niemand den alten Mann. Nachdem David unter nächtlichen Angstzuständen litt, seltsames Verhalten zeigte und unerklärliche Kratzer und Blutergüsse hatte, bat die Familie einen katholischen Priester um Hilfe, der versuchte, das Haus zu segnen. Die verängstigte Familie kam zu dem Schluss, dass das Haus böse sei und wollte es nicht länger mieten. Davids Visionen verschlimmerten sich und traten nun auch tagsüber auf. 12 Tage nach dem ursprünglichen Vorfall rief die Familie die Dämonologen Ed und Lorraine Warren zu Hilfe. Lorraine sah, wie sich neben David ein schwarzer Nebel materialisierte, ein Zeichen für eine bösartige Präsenz. Debbie und ihre Mutter erzählten den Warrens, dass sie gesehen hätten, wie David von unsichtbaren Händen geschlagen und gewürgt worden sei und dass danach rote Flecken in seinem Hals aufgetreten seien. David hatte begonnen zu knurren, zu zischen, mit überirdischen Stimmen zu sprechen und Passagen aus der Bibel oder aus Paradise Lost zu zitieren. Die Glätzels berichteten, dass jede Nacht ein Familienmitglied bei David wach blieb, während er unter Krämpfen und Zuckungen litt. Nachdem die Warrens die Diagnose einer mehrfachen Besessenheit gestellt hatten, wurde David 3 kleinere Exorzismen unterzogen. Lorraine behauptet, dass David schwebte, für eine Weile aufhörte zu atmen und sogar die übernatürliche Fähigkeit der Vorahnung zeigte, insbesondere in Bezug auf den Mord, den Johnson später begehen würde. Im Oktober 1980 kontaktierten die Warrens die Polizei von Brookfield, um sie zu warnen, dass die Situation gefährlich werde. Laut Augenzeugenaussagen zwang Annie Johnson einen der Dämonen, der angeblich in David steckte, ihn zu besetzen, also Besitz zu ergreifen, während er an Davids Exorzismen teilnahm. An dieser Stelle weicht dann auch diese Episode von dem Discovery Channel, von dieser Serie Haunting, von den Umständen der Besessenheit Johnsons ab, wie sie von den Beteiligten beschrieben wurde. Der Serie zufolge wurde Johnson wenige Tage, nachdem er den Dämon während des Exorzismus angestachelt hatte, von diesem ziemlich brutal angegriffen, der angeblich die Kontrolle über sein Auto übernahm und es gegen einen Baum fuhr, wobei Johnson jedoch unverletzt blieb. Nach diesem Vorfall kehrte Johnson zu dem Mietobjekt zurück, um einen alten Brunnen zu untersuchen, in dem sich angeblich der Dämon befand. Sowohl in der dramatisierten Version als auch in seinem persönlichen Bericht sagte Johnson, dass dies seine letzte Begegnung mit dem Dämon war, während er völlig bei klarem Verstand war. Nachdem er dem Dämon am Brunnen begegnet war und Augenkontakt mit ihm aufgenommen hatte, wurde er dann besessen. Die Warrens behaupten, ihn davor gewarnt zu haben. Als sich Davids Zustand dann weiter verschlechterte, beschlossen Debbie und Johnson, die bei ihrer Mutter gewohnt hatte, dass es Zeit war, umzuziehen. Debbie wurde von Alan Bono, einem neuen Einwohner von Brookfield, als Hundepflegerin eingestellt und Debbie und Johnson mieteten dann eine Wohnung in der Nähe ihres Arbeitsplatzes. Nach dem Einzug begann Johnson, seltsames Verhalten zu zeigen, das dem von David auffällig ähnlich war, sodass Debbie befürchtete, dass auch er besessen sei. Debbie zufolge fiel Johnston in einen tranceähnlichen Zustand, in dem er knurrte und halluzinierte, sich später jedoch nicht mehr daran erinnern könnte. Am Tag nach dem Mord teilte Lorraine Warren der Polizei von Brookfield mit, dass Johnston zum Zeitpunkt der Tat besessen gewesen sei. Bald darauf wurde die Geschichte von einem Medienrummel begleitet, der zum Teil von den Warrens angeheizt wurde, deren Agenten versprachen, dass Vorträge, ein Buch und ein Film über den grausamen Fall in Arbeit seien. Martin Minella, Johnstons Anwalt, erhielt Anrufe aus aller Welt zu dem sogenannten Dämonenmordprozess. Minella reiste nach England, um sich mit Anwälten zu treffen, die an zwei ähnlichen Fällen beteiligt gewesen waren, die jedoch nie vor Gericht kamen. Er plante, Exorzismus-Spezialisten aus Europa hinzuzuziehen und drohte, die Priester, die David Glatzels Exorzismen durchgeführt hatten, vorzuladen, sollten sie nicht mit der Verteidigung kooperieren. Der Prozess fand vor dem obersten Gerichtshof von Connecticut in Danbury statt und begann am 28. Oktober 1981. Minella versuchte aufgrund der Besessenheit auf nicht schuldig zu plädieren, aber der vorsitzende Richter Robert Callahan wies diese Verteidigung umgehend zurück. Callahan argumentierte, dass eine solche Verteidigung aufgrund fehlender Beweise vor Gericht niemals Bestand haben könne und dass es irrelevant und unwissenschaftlich wäre, entsprechende Zeugenaussagen zuzulassen. Die Verteidigung entschied sich dafür, zu implizieren, dass Johnston in Notwehr gehandelt habe. Aus diesem Grund war es der Jury rechtlich nicht gestattet, dämonische Besessenheit als plausible Erklärung für die Tat in Betracht zu ziehen. Die Jury beriet 3 Tage, je 15 Stunden lang, bevor sie Johnston am 24. November 1981 wegen Mordes ersten Grades verurteilte. Am 18. Dezember 1981 wurde er zu einer Freiheitsstrafe von 10 bis 20 Jahren verurteilt, von denen er jedoch nur, wie vorhin schon erwähnt, 5 Jahre verbüßte. Lorraine Warren verteidigte ihre Arbeit mit der Familie und behauptete, dass die 6 Priester, die an dem Vorfall beteiligt waren, sich damals einig waren, dass der Junge besessen war und dass dies von ihr beschriebenen übernatürlichen Ereignisse real waren. Eine unabhängige Bestätigung dieser Behauptung über die angeblichen Ansichten der Priester wurden jedoch nie vorgelegt. Glatzels Vater, Karl Glatzel Sr., bestreitet, dem Autor gesagt zu haben, dass sein Sohn besessen sei. Johnston und Debbie, die mittlerweile auch verheiratet sind, unterstützen die Darstellung der Warrens über die dämonische Besessenheit von ganzem Herzen und haben erklärt, dass die Prozessparteien nur wegen des Geldes geklagt haben.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18-plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.